Freunde, herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Heute ist Sonntag, der 14. April 2024 und mir gegenüber sitzt die Grinsebacke Dr. Armin Sablewski. Hallo Armin.
Hallo und moin moin. Herzliche Grüße aus Kiel. Und mir gegenüber sitzt niemand Geringeres als Dr. Gordon Fink, der Mann mit der sexy Radiomoderatorenstimme.
Ja, wir müssen mit diesem Mythos jetzt aufhören. Das ist mir langsam etwas unangenehm.
Nein, das brauchen wir jetzt auf.
Armin, du Schlingel, zum 1. April hast du mich verarscht. Wie konntest du mich nur so aufs Glatteis führen?
Ach Gordon, du bist doch auch Gordon Teflon. Bei dir prallt doch eigentlich einmal alles ab. Und deswegen habe ich mir einen kleinen Spaß erlaubt.
Wie ist es dazu gekommen? Vielleicht nochmal zwei Sätze.
Ja genau, also die Zuhörenden von euch wissen ja, dass wir bei manchen Folgen prominente Stimmen gewonnen haben, um uns das Intro aufzusprechen. Wir hatten unter anderem Gerrit Schmidt-Voss und Ozan Ünal bei uns als Stimmen.
Leonard und Sheldon.
Oder wir hatten auch mal Christoph von der Maus, wie er sich mit seinem Adelstitel gerne nennt und so weiter. Und in diesem Zusammenhang haben wir öfters mal darüber gesprochen, wen wir noch als prominente Stimmen engagieren wollen, um uns ein Intro aufzusprechen. Erstens, weil wir das lustig finden und zweitens, weil das vielleicht auch unsere Reichweite ein bisschen erweitert. Und ich hatte immer die Idee, eine Kieler Legende ranzubringen für dieses Intro und das ist für mich Finn Bartels.
Wen?
Genau, und genauso hast du jedes Mal reagiert, wenn ich von Finn Bartels gesprochen habe. Und dann haben wir uns zum Witz gemacht auf Kongressen, wenn wir so in einer Gruppe standen, in einer Traube, die Leute zu fragen, kennt ihr eigentlich Finn Bartels? So nach Abschluss einer spannenden Diskussion. Da war es gefühlt 50-50, dass die einen ihn kannten und die anderen eben nicht. Eher so die Fußballaffinen kannten ihn und die anderen eben nicht.
Also für alle anderen, Finn Bartels, habe ich auch gelernt, ist ein doch sehr prominenter Fußballspieler. Er hat in der Bundesliga gespielt, in vier Vereinen und ist ja unter Fußballfans ein Begriff.
Und vor allem in Kiel, weil der ja auch in Kiel zuletzt gespielt hat. Hier hat er seine Karriere ausklingen lassen und er hat das legendäre Tor geschossen gegen den FC Bayern München und damit Bayern München aus dem Pokal geschossen. Na, und dann habe ich mich darum bemüht, ihn ans Mikrofon zu holen.
Und ich war aber nicht so begeistert von dieser Idee, weil ich argumentiert habe, dass Fußball ja nun nicht unser Thema ist und das so eine spezielle Prominenz ist und dass ich gedacht habe, das matcht uns einfach irgendwie nicht. Und deshalb war ich nicht so davon begeistert. Und du hast es aber geschafft, dass du jetzt doch dein Intro bekommen hast mit Finn Bartels.
Ich finde schon, dass man einen Sportler für einen so tollen, engagierten Podcast dazu holen sollte. Also passt genauso gut wie Klaas Haufer Umlauf, der uns auch schon aufgesprochen hat.
Häufer Umlauf.
Klaas Häufer Umlauf. Amen. Okay, ich lasse es. Das machen wir.
Wir haben total berühmte Persönlichkeiten wie Gerrit Schmidt-Vossberger und Klaas Haufer Umlauf.
Am allerschlimmsten war Thomas Gottschalk, der Sebastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer bei sich auf der Couch hatte. Und der war ja so prädemenziell, der Thomas, und hat dann mal so Matthias Schweigsteiger, also er hat das völlig dauernd durcheinander gebracht. Und dann.
Der hat seine Zeit einfach hinter sich, genauso wie Otto, hat auch seinen Zenit überstanden. Eine Legende, aber irgendwie ist er jetzt, das ist vorbei.
Ja, schön. Das war, mir war es eine Freude jedenfalls. Ich hoffe, jedem ist klar, dass Gordon der liebenswerte Trottel von nebenan ist, was Fußball angeht. Aber
ich bitte um diese Interpretation. Ich habe mich wirklich nicht mit Ruhm bekleckert.
Ich fand's super charmant. Du hast dich total toll geschlagen und ich fand's einfach nur herrlich. Vielen Dank, Gordon, und du hast jetzt einen offen bei mir.
Darauf werde ich sowas von zurückkommen.
Oha.
Und weil das aber alles ein bisschen lang geworden ist, versteckt sich mein episches Fußballversagen hinter unserer kurzen Veröffentlichung Fußballprank mit Finn Bartels. Viel Spaß beim Hören.
Gut.
Kommen wir zum Rückblick, beziehungsweise zum Rückblick. Es geht jetzt nochmal kurz um die FAQ-Folge. Da ging es in einem Teil um die kontrollierte Rapid Sequence Induction. Wir haben einen Leserbrief diskutiert von Lutz in diesem Zusammenhang und wir haben die Äußerung von Lutz falsch interpretiert. Armin, weißt du noch, worum es da ging?
Wir haben in der vorletzten Folge gesagt, dass ja eigentlich bei einer Rapid Sequence Induction gar nichts schnell ist, dass man eigentlich in Ruhe Zeit hat und die tiefe Narkose abwartet, damit das Kind dann schläft, bevor man es intubiert.
Genau, und du hattest bemängelt, dass wenn man jetzt ein Medikament schnell spritzt, wie Propofol, dass das zu einem Injektionsschmerz führt,
genau,
der ja wiederum einen Reiz für Regurgitation auslösen kann.
Zum Beispiel, ja.
Und genau da sagt Lutz, Jungs, da habt ihr mich falsch verstanden, es geht nicht um das schnelle Applizieren des Medikaments, sondern die Rapid Sequence bezieht sich auf das schnelle Hintereinandergeben der Medikamente. Also man gibt die Medikamente so, wie man sie sonst geben würde, aber ohne Probebeatmung vor der Relaxierung, so einfach eine Rapid Sequence, damit man schnell eine tiefe Narkose erreicht, um optimale Maskenbeatmungsbedingungen zu erreichen.
Also ohne diese Probebeatmung dazwischen, das sollte man tunlichst sein lassen.
Genau, genau. Und das kommt ja auch in dieser Folge jetzt nochmal vor, wenn es um den kindlichen Atemweg geht, dass die Relaxierung der Weg ist, wenn es schwierig ist. Und dann sagt er, dann passt das auch wieder alles zusammen, auch mit diesem Artikel Time is not the matter von Markus Weiß. Denn es geht überhaupt nicht um die Zeit bis zur Intubation, sondern wir wollen einfach nur möglichst zügig beste Ventilationsbedingungen erreichen. So, so glaube ich, ist es jetzt richtig dargestellt.
Ich glaube auch.
In dem Zusammenhang übrigens, es wird ja auch mal diskutiert, wann ein Kind nach Trauma nüchtern wird. Ne? Also die einen, die warten 6 Stunden und machen dann eine Larynxmaske, die anderen sagen, naja, über Nacht oder wenn das Kind Hunger hat. Und das ist immer so eine Diskussion, die ich auch bei uns in der Klinik führe und ich immer argumentiere, nee, die Kinder sind Wundertüten, du weißt nicht, was nach 6 Stunden noch im Magen ist.
Ja, nicht nur die Kinder, auch die Erwachsenen, by the way, also das betrifft ja alle, oder?
In gewisser Weise gibt es eigentlich keinen physiologischen Grund, warum das bei Erwachsenen anders sein soll. Ne? Das stimmt schon.
Ja. Also ich finde, ich weiß ja, worauf du hinaus möchtest, ich möchte nochmal betonen, dass der Chirurg die Notfallindikation stellt, also N1 oder N0, N1, N2 und so weiter. Und danach müssen wir uns richten. Ich glaube, es ist total Quatsch, einfach eine Nüchternheitszeit abzuwarten, um ein nüchternes Kind zu haben.
Es wird vor allen Dingen nicht nüchtern. Du kannst jedenfalls nicht davon ausgehen. Es erhöht möglicherweise sogar das Risiko, weil du dich in falscher Sicherheit wiegst und eine Larynxmaske bei einem Kind macht, das eigentlich nicht nüchtern ist.
Das hattest du neulich erst, ne? Hast mir erzählt.
Genau, das war nämlich genau das, was letzten Sonntag passiert ist. Radiusfraktur, 5 Jahre alt. Am Abend abgesetzt worden, weil es eben nicht nüchtern war. Dann hat es die Nacht über geschlafen. Am nächsten Morgen wurde mir das dann als nüchtern übergeben. Es hieß auch, ja, das Kind, das sei nicht schmerzgeplagt, ist nicht gestresst, hat jetzt die Nacht ruhig geschlafen und so, da kannst du eine Larynxmaske machen, das ist super. So. Und ich übernehme dieses Kind, es war wirklich nicht gestresst, es war wirklich nicht schmerzgeplagt. Ich hätte wahrscheinlich auch eine Larynxmaske gemacht, aber typischerweise sauge ich immer den Magen vorher einmal ab, sondiere den mit dem orangen Absaugkatheter und gucke dann, was wirklich drin ist. Aber dazu bin ich gar nicht gekommen, denn beim Legen der Vigo hat das Kind im Schwall gallig erbrochen, aber so richtig massiv. Und das hätte dann wahrscheinlich unter der Larynxmaske zu einer üblen galligen Aspiration geführt.
Ja, also die Frage, ob das auch dann der, also angenommen, es wäre jetzt zu einer Aspiration gekommen, dann ist halt die Frage, wie hätte das ein Gutachter bewertet? Das ist ja das Entscheidende dann, ne? Und ich glaube, wenn ich der Gutachter wäre, ich würde sagen, formal hat er die Kriterien erfüllt mit den 6 Stunden. Punkt. Ich würde dann noch fragen, hat er sich denn überzeugt, dass der Magen anderweitig leer ist, ne? Zum Beispiel mit Ultraschall oder sowas. Aber kann man dann dem Arzt einen Vorwurf machen, wenn er überzeugt war, dass das Kind nicht gestresst war und ruhig war und die nicht an der Zeit abgelaufen ist?
Dazu musst du Gutachter sein, ne? Besser ist es, es gar nicht so weit kommen zu lassen.
Nee,
Ultraschall, genau. Hast du gerade erwähnt, ist natürlich auch immer nicht so einfach. Die Kinder sind nicht compliant und dann hast du da Luftüberlagerung und kannst das schlecht beurteilen. Ich finde tatsächlich diese Absaugnummer recht elegant, weil auch ein nicht nüchternes Kind wird ja von uns genauso eingeleitet. Ne? Es wird tief eingeleitet, es wird maskenbeatmet bis zur vollständigen Relaxierung und bis zur richtig tiefen Narkose. Und ob ich dann laryngoskopiere oder einen Absaugkatheter kurz einfädel, das ist ja eigentlich egal. So, und wenn ich das tue mit dem Absaugkatheter, weiß ich, was im Magen ist und weiß auch, dass der Magen dann leer ist.
Warum machst du das denn dann so? Also warum intubierst du das Kind nicht und machst dann einfach eine Magensonde? Warum machst du das denn doppelt gemoppelt?
Ja, weil wenn im Magen nichts drin ist, dann intubiere ich halt nicht, sondern dann kriegt das Kind von mir eine Larynxmaske.
Ach so, so konsequent bist du dann. Okay. Ja.
Und wenn nichts drin ist, dann brauche ich auch kein Tours.
Ich würde diese Diskussion und das mit Lutz nochmal zusammenfassen mit den Worten von Christiane Beck.
Ja, bitte.
Die er gesagt hat, und das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erwähnt, man kann jedes Kind zum Kotzen bringen, man muss nur die Narkose schlecht genug machen. Ja. Punkt.
Punkt.
Also man muss sich dessen bewusst sein, was man da macht, dass man ein krankes Kind vor sich hat, dass es nicht nüchtern sein kann und das ist das Entscheidende. Und wenn man dann sein Konzept hat, wie man das gut macht, dann ist alles gut.
Dann hat uns Ulrich geschrieben. Ulrich hat uns ein bisschen angemeckert. Warum, Armin?
Ja, wir haben ganz viel über das pädiatrische Notfalllineal gesprochen in den vergangenen Folgen Man hat auch schon recht. Nur kurz zur Erinnerung, es geht jetzt um die Polytrauma-Folge und da ist es ja wichtig in einer Notfallsituation, dass man sogenannte Cognitive Aids benutzt, also Hilfsmittel, die einem erleichtern, die Medikamentendosierung schnell zu berechnen für Kinder. Und ein Tool ist eben das pädiatrische Notfalllineal. Aber natürlich gibt es auch andere tolle Materialien, wie zum Beispiel das Paulino-Projekt, Kindersicher, das Brosolo-Tape, man kann auch auf Kinderformularium nachschauen. Es gibt wirklich viele unterschiedliche Instrumente, die man benutzen kann. Und das ist ein bisschen, ich glaube, so regional abhängig, würde ich sagen, wo was benutzt wird. Das ist mein Eindruck.
Ist es das? Ja, okay.
Naja, bei Paulino habe ich hier im Norden. Wahrscheinlich wird das pädiatrische Notfalllineal da im Kölner Raum benutzt, würde ich mal stark vermuten. Da müsste man mal eine Karte erstellen eigentlich. Das wäre mal ganz spannend für Forschende der Notfallrettung.
Ein Veröffentlichungsprojekt für deine Habil, nicht wahr? Also es gibt viele Cognitive Aids und tatsächlich spielt da auch nicht nur die Medikamentendosierung eine Rolle, sondern da kriegst du ganz viele Informationen über die physiologischen Parameter, also Vitalparameter in den Altersklassen.
Was für eine Normwerte, die Größen.
Normwerte, genau. Also alles das, was zur Notfallversorgung zu wissen wichtig ist.
Jeder von uns hat sicherlich eine Präferenz vielleicht, weil ihm das ein oder andere vertraut ist, aber wir können nicht sagen, dass das eine dem anderen gegenüber überlegen ist und wir sponsern hier auch niemanden, das sei nochmal ganz klar betont an dieser Stelle. Uns ist das völlig egal, welche Projekte es gibt, im Sinne von, wir favorisieren keins.
Da hat uns Florian geschrieben und das muss ich ehrlich sagen, fand ich mega. Da ging es um die Schaltjahr-Diskussion.
Naja, da haben wir darum gebeten, einen Zeugen zu finden, der an diesem Tag Geburtstag hat, ne, an diesem Schaltjahrtag.
Genau. Und da du aber vorher in den Raum gestellt hattest, dass es das Schaltjahr im Jahr 2000 nicht gegeben hat, weil es irgendwie alle 100 Jahre einmal aussetzt, unwissend der Regelung, dass es alle 400 Jahre diese Regelung ausgesetzt wird und es deshalb im Jahr 2000 doch ein Schaltjahr gab, ist er erstmal zu seiner Schwester, die nämlich das Geburtsdatum 29.02.2000 im Ausweis stehen hat und hat ihr gesagt, dass das Ausweis falsch ausgestellt ist. Das zeigt, wie kompetent du wahrgenommen wirst, Armin, ja, dass niemand in Frage stellt, das, was du sagst, sondern dass eher die Dokumente falsch datiert sind. Fand ich mega.
Ja, mit großer Verantwortung kommt mit einem großen Podcast kommt eine große Verantwortung, hat Onkel Ben immer gesagt.
Apropos groß, wir haben telefoniert mit Dennis Ritter. Wer ist Dennis Ritter?
Darf ich den Titel nennen?
Ja, den offiziellen Titel, den Dennis Ritter innehat.
Wahnsinn, also das ist der Beauftragte des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr für die präklinische rettungsmedizinische Patientenversorgung der Bundeswehr und leitender Rettungsmediziner der Bundeswehr. Puh, für mich ist er ärztlicher Leiter Rettungsdienst im Rang eines Oberfeldarztes. So, das wäre das Äquivalent.
Genau, aber auch ärztlicher Leiter Rettungsdienst bei der Bundeswehr, das ist ja schon ein Wort, nicht wahr? Super netter Typ, wir haben echt nett miteinander telefoniert. Ja,
nur ganz kurz haben wir mit ihm telefoniert.
Ja, über eine Stunde und er hat uns ein paar Gedanken mitgegeben bezüglich des DCS-Algorithmus, also des Damage-Control-Algorithmus. Ich sagte ja, dass wir das Kind in der Notaufnahme schon laparotomiert haben für die Blutungskontrolle und dann nochmal in den OP gegangen sind für die Fortsetzung der Blutungskontrolle und es dann am Ende in einer Leberteilresektion und Darmteilresektion mündete. Und er sagt, sie machen das anders. Sie machen maximal 20 Minuten Damage Control Surgery, packen dann und dann geht der Bauch mit einem Wack verschlossen auf die Intensivstation und dann wird der Patient konditioniert, wird aufgewärmt, wird gerinnungsbehandelt, wird zur Normovolemie gebracht und erst nach frühestens 24, 48 Stunden geht er für den Second Look in den OP. Ist sicherlich ein sehr interessantes Konzept. Weiß ich nicht, ob das für Kinder evaluiert ist. Da geht es, glaube ich, eher um Kriegsmedizin und vor allen Dingen hatten wir in diesem speziellen Fall das Problem, dass wir ganz viele nicht diffuse Blutungen hatten, sondern arterielle Blutungen. Ja? Da hat es aus verschiedenen Leberarterien geblutet, die Vena cava war angerissen, im Darm-Meso waren mehrere Arterien verletzt und die kriegst du nicht gepackt. Also die musst du schon finden und ligieren oder was auch immer, um eine Blutung zu stillen. Aber ein reines Packing würde da meines Erachtens nicht ausreichen. Und das hat eben diese OP so in die Länge gezogen.
Genau, das geht doch nicht anders, da hast du vollkommen recht. Und vor allem, wenn die Vena cava durchtrennt ist oder gerissen ist, so wie es ja in dem Fall ja auch war, das musst du irgendwie flicken. Ich glaube, dieses Vorgehen aus der Militärmedizin betrifft eher dann so diffuse Schäden, was ich stumpfe Bauchtraumata, die bluten, sowas wahrscheinlich in der Art. Naja, was er dann noch gesagt hat, ist, dass er Vasopressoren restriktiv im Vergleich zum Volumen benutzen würde bei Massivtransfusionen, was ja auch logisch ist. Wenn man einen Volumenmangel hat, dann muss man den mit Volumen behandeln. Dennoch glaube ich, dass zu einem gewissen Teil die Vasopressoren ihre Berechtigung haben, um einen Perfusionsdruck aufrechtzuerhalten. Und die Physiologie ändert sich, glaube ich, auch, oder die Pathophysiologie eines Traumas ändert sich, während am Anfang initial viel Volumen verloren geht, wird mit der Zeit immer mehr Sös-Reaktionen präsent und dann braucht man spätestens, glaube ich, die Vasopressoren. Ich meine, dann sollte man ja auch irgendwann differenzierte Volumen- und Katecholamintherapie machen, also muss man ja irgendwie eine Art von erweiterten hemodynamischen Monitoring benutzen.
Und in der Frühphase neigen wir Kinderanästhesisten und Kinderanästhesistinnen ja eh dazu, die kurze Hypotonie nach der Narkoseeinleitung beispielsweise durch Katecholamine zu behandeln, wohl wissend, dass wir natürlich den Volumenmangel, der dem zugrunde liegt, ausgleichen müssen. Und das würde ich hier auch so sehen. Also bevor du mit Volumen bei einem stark blutenden Traumapatienten wieder einen Perfusionsdruck, einen ausreichenden, erreicht hast und Dennis hat hier so die 70 systolisch, also gerade ein schwach tastbarer radiales Puls als Kriterium, dass der Patient als ausreichend perfundiert gilt. Aber bevor du das mit Volumen erreicht hast, denke ich, es ist nicht verboten, Vasopressoren vorsichtig einzusetzen, um in diese Region zu kommen.
Was ich auch spannend fand, war, wie sie die Indikation für eine Massivtransfusion stellen. Und zwar richten sie die Indikation nach dem pH, der so unter 7,1 liegen sollte, nach dem Base Excess, also einem stark negativen Base Excess und einem erhöhten Laktat. Und in dieser Indikationsstellung kommt nicht einmal das Wort HB drin vor, was ja auch logisch ist. Ich meine, wenn jemand akut blutet, dann verblutet er, ich sag mal, isovolem, isotonisch. Mhm. Also ich stelle mir mal so vor, wenn ich eine 1,5-prozentige Milch habe, ein Liter und davon verliere ich einen halben Liter, habe ich einen halben Liter Milch verloren, aber es ist immer noch 1,5-prozentig.
Genau, ja.
Und genauso ist es ja auch, wenn ich ein HB von 14 habe und ich blute einen halben Liter raus, habe ich immer noch einen HB von 14. Aber in der Mikrozirkulation habe ich möglicherweise schon ein Defizit und das zeichnet sich eben durch einen pH aus, Basic Test, genau. Laktat und so weiter.
Und erst wenn das Interstitium oder wir mit Volumentherapie dieses intravasale Volumen wieder auffüllen, dann verdünnen wir die restlichen roten Blutkörperchen und dann fällt der HB. Das ist sozusagen die Pathophysiologie dahinter.
Genau. Aber Dennis Ritter möchten wir auch unterstützen in seinem Projekt. Er ist nämlich jetzt auch Podcaster und zwar macht er den Podcast Taktische Medizin, der von 0 in die Top 10 gestiegen ist, der Podcast-Charts.
Wahnsinn, ne?
Ja, sehr gut. Und wir wünschen ihm auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Projekt und wir werden sicherlich da auch reinhören. Du hast schon reingehört, ich noch nicht, aber das werde ich sicherlich nochmal nachholen.
Ist spannend, auch sehr speziell, aber da werfen wir keinen Stein. Mit Kinderanästhesie sind wir ja auch jetzt nicht gerade diejenigen, die die breite Masse bedienen. Ne? Ja, genau. Also Dennis, vielen Dank für deine Beiträge und viel Erfolg für deinen Podcast Taktische Medizin.
Dann gab es eine E-Mail von Aldin. Er hat uns eine E-Mail geschrieben. Ja. Hat uns eine, also es war so, warum betonen wir das so? Weil ich bin richtig ins Fettnäpfchen geraten, denn ich habe ihn mit Liebe Alin geantwortet und er meinte dann, nee, ich bin ein Mann und ich habe das nicht auf dem Schirm gehabt. Also Entschuldigung, Alin. Alin hat uns zum intraossären Zugang etwas geschrieben. Wir haben darüber ja diskutiert, dass wir großzügig einen intraossären Zugang in so einem Polytrauma anwenden würden und diese Einschätzung teilt er auch. Er würde aber einen anderen Punktionsort präferieren als den ihr gewählt habt. Nämlich die proximale Tibia habt ihr gewählt. Und zwar, er würde den Humerus wählen, denn er sagte, dass das Limitationen hat, wenn man einen intraossären Zugang macht, wenn proximal davon es blutet. Damit hat er ja auch recht. Das gehört ja auch zu den Kontraindikationen des intraossären Zugangs. Man soll ihn eben nicht legen, wenn man glaubt, dass das dann halt diffus in die Peripherie irgendwie verschwindet. Das ganze Volumen oder die Medikamente, die man gibt. Und deshalb würde er die Humerus-Punktion empfehlen.
Ja. Würde ich auch so unterschreiben. Tatsächlich hat ja auch eben der intraossäre Zugang an dieser Position bei uns relativ schnell zu einem Ross geführt und Blut und Katecholamine sind angekommen. Also die Blutungsprobleme lagen offensichtlich nicht im Drainagegebiet der unteren Extremität. Aber so rein pragmatisch ist natürlich der Ansatz, den Aline gesagt hat, völlig richtig. Man darf aber nicht vergessen, Team Approach und die Erfahrung, derjenigen, die das durchführen. Also ich habe noch nie einen Humerus punktiert. Ich weiß nicht, ob ich beim Kind in so einer Situation das als allererstes Mal in meinem Leben machen würde. Kann ich nicht sagen.
Ja, ja. Also dein Mann ist komplett korrekt von Adin. Nur mal kurz vielleicht noch ein paar Ideen aus der S1-Leitlinie, die intrauterine Infusion in der Notfallmedizin, weil das vielleicht jetzt in dem Zusammenhang auch gut passt. Also die drei Funktionsorte für einen intrauterinen Zugang sind eben die proximale Tibia, die ihr gewählt hat, also neben der Tuberositas, dann die distale Tibia, also am Malleolus medialis und dann eben der Humerus. Und die Leitlinie empfiehlt ja auch explizit als erste Wahl den Zugangsweg, den ihr genommen habt, ne? Also die proximale Tibia. Denn beim Humerus ist die Dislokationsgefahr sehr groß, ne? Das ist sehr exponiert, das muss man gut beherrschen. Und eine Voraussetzung für den sicheren intrauterinen Zugang ist dem auch, dass man einfach anatomische Landmarken erkennt. Und wie du schon gesagt hast, viele haben schon an der Tibia mal punktiert und der Humerus ist echt nicht einfach zu punktieren, also nicht so intuitiv. Also ich hatte das neulich erst in der Notfallsituation, wo ich dachte, meine Güte, wo ist hier dieser blöde Knochen? Ich habe ihn einfach nicht gespürt unter der Speckschicht, muss ich leider sagen.
Also du hast das Tuberculum majus gesucht, ne?
Ich habe es gesucht, ich habe es nicht gefunden. Ne? Ich habe dann schlussendlich blind durch diese Haut gestochen, bis ich einen Knochenkontakt habe und habe reingebohrt. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich im Tuberculum war, aber das ist dann eben so gewesen. Ich meine, in dem Falle war der Patient Unterschenkel amputiert beidseits, also
Ja, das hatte ich auch schon mal, das ist echt verrückt.
Hatte ich einfach keiner
drin. Ja?
Hatte ich einfach keiner
drin. Diese PRVK-Patienten, ne? Die ja, genau. Dialysepflichtig PRVK, Unterschenkel amputiert beidseits und
reden. Genau, so an der Maßnahme
war das.
Ja. Naja, genau, also das sind noch die Gedanken dazu. Und noch einen Punkt möchte ich aber noch mal einwerfen, weil wir ja der Kinderanästhesie-Talk sind und das ist so typisch ein Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Gerade im hypovolemen Schock eignet sich der intrauterine Zugang besonders gut für Kinder, denn über den kann man wirklich viel Volumen geben, wenn man einen Volumenmangel hat, wie zum Beispiel bei einem Polytrauma. Wenn man bei einem kleinen Kind eben einen Venenzugang legt, dann macht man ja meistens einen ja, G24-Zugang, also wirklich, wirklich kleine Kanülen. Und da geht auch schon aus physikalischen Gründen nicht so viel Volumen durch. Stichwort Hagen-Poseusches Gesetz. Und da hat dann auch wirklich der intrauterine Zugang seine Stärken. Also das ist mal wirklich so ein Punkt, wo man sagen kann, Kinder sind keine kleinen Erwachsene. Und da, das ist wirklich typisch Kinderanästhesie oder Kindermedizin.
Und ein intrauterer Zugang ist viel einfacher zu etablieren als ein intravenöser, wenn man wenig Erfahrung hat mit Kindern. Muss man einfach so sagen.
Ja.
Ist so. Dann hat Aline noch was zu Time on Scene gesagt, das haben wir nicht wirklich diskutiert, warum? Wir waren ja nicht vor Ort, wir haben ja sozusagen das aus der Schockraumperspektive beleuchtet und nur im Nachgang dann durchgespielt, wie hätten wir es vor Ort wohl gelöst, dieses Problem. Ja klar, also wir wissen, der Transport darf nicht länger als eine halbe Stunde in die nächste Klinik dauern. Falls es darüber hinaus dauern würde, müsste man frühzeitig die Indikation zum luftgebundenen Transport stellen, also innerhalb der ersten 2-3 Minuten vor Ort. Dem stimmen wir überein und natürlich sollte man sich vor Ort auch nicht großartig aufhalten. Das Kind sollte schon innerhalb dieser Golden Hour im Schockraum in einem geeigneten Zentrum sein. Aber, und jetzt hat Dennis sich auch dazu geäußert, scheint sozusagen die Time on Scene gar nicht so ausschlaggebend zu sein. Denn Dennis muss seine Patienten aus der Pampa teilweise über längere Zeit mit dem Hubschrauber ins nächste Zentrum transportieren. Und da hat er uns zwei Studien genannt, die Pampa-Studie und die Stamp-Studie. Und da geht es darum, wie viel Zeit vergeht bis zur ersten Resuscitative Intervention. Das heißt, der TERI, Time to Resuscitative Intervention. Und damit sind gemeint Plasmagabe, Vollblutgabe und Tranexamsäurengabe. Und aus diesen Studien ist ersichtlich, dass sich die Mortalität vor allen Dingen erhöht, wenn diese Maßnahmen zu spät begonnen werden. Also mit jeder Minute, mit der so ein TERI startet, erhöht sich die Mortalität um 2,3% in den ersten 24 Stunden. Das heißt also, das nur mal so im Hintergrund, auch der Notarzt oder die Notärztin vor Ort, die ja Tranexamsäure haben, können dadurch allein schon die Mortalität in Traumapatienten mit schwerer Hämorrhagie durchaus günstig beeinflussen. Unabhängig davon profitiert der Patient natürlich davon, möglichst schnell in einem geeigneten Zentrum weiter behandelt zu werden.
Ja, absolut nachvollziehbar, dass das so ist. Ein kurzer Einwand nochmal, diese Golden Hour, dieser Begriff kommt übrigens aus dem Ersten Weltkrieg. Da hat ein sogenannter R. Adams Cody dieses Prinzip beschrieben, dass wenn Soldaten in der ersten Stunde nach einem Trauma ins Krankenhaus gekommen sind, dass die eine bessere Überlebensrate hatten, als die, die später gekommen sind. Also das ist so alt, dass diese Golden Hour of Shock. Und ich glaube, man muss halt individuell gucken, was ist das Problem vor Ort. Klar, wenn du einen Herzstillstand hast, also ein Herzproblem hast, dann hast du wenig Zeit, dann musst du sofort irgendwas machen. Hast du ein respiratorisches Problem, hast du vielleicht ein bisschen mehr Zeit, weil du deine Reserven aufbrauchst. Und hast du einen hämorrhagischen Schock, und darum ging es ja in dieser Studie, hast du etwas mehr Zeit, aber solltest eben zügig das adressieren mit den Präparaten, die der Patient braucht. Deshalb hat diese Studie auch einen Effekt gezeigt, gehe ich mal stark von aus. Mhm. Aber wir sind uns ja alle einig, dass man akute Probleme vor Ort lösen muss, und dann muss man zügig ins Krankenhaus. Das steht ja außer Frage, ne? Aber man kann, glaube ich, nicht pauschal sagen, man muss in einer Stunde im Klinikum sein. Ich glaube, das ist nicht mehr aktuell. Das ist mein Postulat. Auch darüber könnte man sicherlich nochmal eine Analyse machen. Hat mich übrigens motiviert, mich damit auseinanderzusetzen. Ja.
Es bringt vor allen Dingen nichts, innerhalb einer Stunde im Krankenhaus zu sein, wenn die akuten Probleme nicht adressiert worden sind.
Ja, ganz genau.
Genau, was du gerade gesagt hast, ne?
Ja.
Dazu gehört zum Beispiel der Spannungspneumothorax.
Ja.
Und da gibt es ja, da hatten wir auch die Diskussion, Nadeldekompression oder Thorakotomie, Mini-Thorakotomie. Und wir haben uns ja beide so ein bisschen in Richtung Nadel geeinigt, die größtmögliche Flexüle, allerdings auch wissend, dass die schnell zuklotten und dass die auch vielleicht durch das Kulissenphänomen dislozieren können oder wenn sie sich erwärmen, komprimiert sind und dann der Pneumothorax nicht mehr ausreichend trainiert ist. Hier hat uns Daniel nochmal einen anderen Hinweis gegeben und das habe ich mal ausprobiert. Ich habe einfach mal tief Luft geholt und durch so eine orangene Flexüle versucht auszuatmen, das kannst du vergessen. Ja, also Ich brauche, glaube ich, 3 Minuten, um mein Lungenvolumen einmal da durch zu entleeren, und das ist ja genau das, was auch diese Limits ausmachen bei der Nadeldekompression. Und er sagt, das Einfachste ist, eine Mini-Thorakotomie zu machen, mit dem Finger durch die Pleura durchstechen. Und gut ist, ja, einmal Luft rauslassen und es offen lassen. Kein Heimlichventil, keine Spielerei, keine Drainage einlegen. Die haben eine hohe Komplikationsrate, wenn man das präklinisch macht. Es reicht aus, vielleicht so eine Tupferkompresse, damit das einigermaßen offen bleibt. Und wenn der Patient mit einem positiven Druck beatmet wird, trainiert sich das durch den Schnitt von selbst. Das ist, finde ich, eine sehr elegante Lösung, auch für Kinder. Denn auch hier ist es einfach, mit einem Skalpell ein Loch in den Thorax zu stechen und dann den Finger durchzustecken. Einfacher als irgendwelche Devices, Tools, Nadeln, Druckhaare mit Spitzen, wo man dann im Herzen landet.
Da muss ich gestehen, dass durch unsere Folge und durch diese E-Mails und durch diese Diskussion, auch mit Dennis Ritter übrigens, mich dazu bewogen hat, mein Vorgehen in Zukunft zu ändern. Ich war auch großer Fan von den Nadeldekompressionen. Und da hatte ich noch eine leidenschaftliche Diskussion mit einem Arbeitskollegen, der meinte, das ist totaler Quatsch, das zu machen. Die sind in 50% der Fälle, liegen die nicht richtig. Er hat da richtig einen Hass drauf und er versteht nicht, wieso man als Notarzt nicht dann eine Thorax-Drainage legt. Und ich habe dann noch mit ihm sogar letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt, naja, du bist ja, du musst ja davon ausgehen, dass nicht jeder Notarzt eine Thorax-Drainage legen kann, oder nicht sofort zumindest, und dass das so vielleicht der kleine Bruder ist, um sich Luft zu verschaffen im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke und wir uns damit beschäftigt haben, bin ich der Meinung, nee, das ist eigentlich Quatsch. Das hat höchstens vielleicht diagnostischen Wert, dass man sagt, okay, das ist wirklich Anspannungspneu und diesen Stellenwert hat das für mich noch. Und aber dann würde ich auch zügig eine Thorakotomie machen oder sogar gleich eine Drainage legen.
Genau, es gibt noch andere reversible Ursachen eines traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstandes. Auch die müssen adressiert werden. Nämlich, da haben wir schon auch drüber gesprochen, die Hypovolemie, die Herzbeuteltamponade und die Hypoxie. Und bei Herzbeuteltamponade und Hypovolemie fällt mir eben auch noch ein, der Spruch, und das ist genau das, was uns Tobias auch geschrieben hat, don't compress an empty heart. Also man muss erstmal diese lebensbedrohlichen Dinge adressieren, den Patienten auffüllen, den Atemweg sichern, 100% Sauerstoff irgendwie in die Lungen kriegen und den Thorax beidseits zu entlasten, bevor eine Herzdruckmassage überhaupt sinnvoll ist. Ich finde, da muss man ein ganz großes Aber in den Raum werfen. In der GRC-Leitlinie wird ganz klar gesagt, dass man das...
Ja, dass man das parallel macht. Ne? Man soll die CPR starten und dann soll man parallel dazu die vitalbedrohlichen Blutungen stillen, die Atemwege sichern, Thorakostomien machen beidseits, die Herzbeuteltamponade entlasten und sogar vielleicht die proximale Aorta verschließen durch ein Reboa-Konzept. Aber auch da muss man sich mal fragen, kann man das? Hat man das Equipment? Wie ist die Umgebung? Na, mitten auf der Autobahn würde ich das vielleicht nicht machen. Beckenschlinge umlegen und gegebenenfalls Massivtransfusionsprotokoll zutage bringen. Und das haben wir auch mit Dennis Ritter diskutiert. Der meinte auch so, es macht einfach keinen Sinn, nach seiner Aussage, zu reanimieren, ne? Don't pump an empty heart, weil du deine Helfer daran bindest, zu drücken und zu pusten, die eigentlich die reversiblen Ursachen unterbinden müssten. Und dann habe ich mit ihm ein bisschen diskutiert und habe gesagt, naja, das stimmt vielleicht im militärischen Umfeld, dass du dann die Leute so trainierst, dass du sagst, wenn ich einen traumatischen Kreislaufstillstand habe, dass ich dann erstmal die Probleme adressiere und dann fange ich an zu drücken und die wiederzubeleben. Aber ich glaube, das wirst du im zivilen Rettungsdienst schwer rauskriegen, weil du allen beibringst, alle Notfallsanitätern, alle Notärzten, drück dieses verdammte Herz, ja. Das ist absolut wichtig. Und ich glaube, jetzt diesen Schwenk zu machen und zu sagen, wir drücken das nicht mehr und adressieren erstmal die reversiblen Ursachen, das wird, glaube ich, zu
aber viel Verwirrung. Aber tatsächlich, du erinnerst dich, als wir darüber gesprochen haben in der Folge, waren wir auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, sind wir jetzt eigentlich im Trauma-Algorithmus oder sind wir im Reanimationsalgorithmus? Ja. Und genau das ist das Problem, das dem zugrunde liegt. Wenn man erstmal im Reanimationsalgorithmus ist, und das war das Argument von Dennis, ist es unheimlich schwer, da wieder rauszukommen. Dann ist man darauf fokussiert, hat sich daran verbissen, das können wir alle im Schlaf, und dann tritt eben diese Adressierung dieser reversiblen Ursachen wieder in den Hintergrund. Ja, und dann wird es übersehen und das wird halt zu spät gemacht. Und da gebe ich ihm auch ein Stück weit recht. Und er sagt auch, wenn man Thoraxkompression macht, ist man da vorne ja im Weg. Dann kann man keine Thorakotomie machen beispielsweise. Das wird dann einfach schwieriger. Deshalb soll man das zuerst tun. Auf der anderen Seite nehmen wir ja nur an, dass der Patient einen Spannungspneumothorax hat oder dass das Herz leer ist.
Blutet,
genau. Toxisch ist oder was auch immer. Stell mir vor, er hat keinen Spannungspneumothorax oder er hat noch ein halb volles Herz und kein halb leeres. Und es wäre noch effektiv zu komprimieren. Dann machen wir das nicht, weil wir meinen, wir müssten erst den Thorax entlasten, obwohl das eine völlig sinnlose Maßnahme wäre in dieser von mir eben geschilderten Situation. Deshalb finde ich, ja, man muss komprimieren, man darf aber es nicht in den Hintergrund geraten lassen, die reversiblen Ursachen zu adressieren.
Es bleibt eine anspruchsvolle Aufgabe, eine TCPR durchzuführen, also eine traumatische Wiederbelebung. Und ich glaube, es gibt kein Patentrezept, um das korrekt zu adressieren. Aber ich glaube, wir haben jetzt viele Gedanken zusammengetragen und wir hoffen einfach, dass es niemandem passieren wird.
Weder auf der einen noch auf der anderen Seite, ne? Weil das Outcome, wie wir auch gelernt haben, ist furchtbar. Kannst du dich an die Zahl noch erinnern, die er uns genannt hat?
Ja, wir haben ein Review gefunden, das uns Dennis Ritter genannt hat, in dem 51.000 Patienten eingeschlossen wurden aus 36 Studien. Und Patienten, die einen traumatischen Herz-Kreislauf-Stillstand hatten, hatten zu 96,2% eine Mortalität. Also unglaublich viele Menschen sind eigentlich schon mehr oder minder tot. Ja, und das heißt also, 3,8% überleben. Und wenn die überleben, dann haben die eine 50-50 Chance, ein gutes neurologisches Outcome zu haben. Das fand ich wiederum erfreulich.
Also einer von 100 oder 1,5 von 100 kommen ins Leben zurück. Mit anderen Worten.
Ja, so ungefähr. Mhm. Was ich dabei noch spannend fand bei dem Review war, dass die Patienten ein gutes neurologisches Outcome hatten in 57% der Fälle, wenn ein Arzt anwesend war und in 38% der Fälle, wenn kein Arzt anwesend war. Manchmal kritisiere ich ja das Notarztsystem selber, obwohl ich selber Notarzt bin und denke mir, oft brauchen die Notfallsanitäter uns ja gar nicht. Bis hin zu, wir könnten uns als Notärzte fast abschaffen, aber das habe ich jetzt out of protocol gesagt. Aber diese Ergebnisse motivieren mich dann doch zu sagen, doch, es gibt Fälle, in denen man einen Arzt braucht und deshalb sollten wir das notarztgebundene System doch noch behalten.
Vielleicht ist es nicht der Arzt, der den Unterschied macht, sondern die zusätzliche Person, die als Supervisor sozusagen das Ganze strukturiert. Vielleicht
die Manpower zusätzlich, ne?
Vielleicht muss es kein Notarzt oder Notärztin sein. Es reicht vielleicht jemand, ein Teamleader, der quasi keine Aufgabe hat und einfach dafür sorgt, dass eben zum Beispiel reversible Ursachen adressiert werden, wenn sich das Team mal wieder im ACLS-Algorithmus festgebissen hat. Teamleader ist übrigens das Stichwort.
Ja, was kommt jetzt?
Auch hier hat Tobias etwas geschrieben, und zwar hat er bemerkt, dass der Schockraum-Teamleader in unserem Fall, der zu der Zeit ich ja war, unter CPR die ITN durchgeführt hat. Und er sagt, naja, wir wissen doch, wer führt, darf keine Arbeit haben, und hätte man nicht jemanden alternativ intubieren lassen können oder das Teamlead übergeben können.
Ja, da kann ich dich aber in Schutz nehmen. Ich meine, ihr habt ja auch ganz klar im Vorfeld euch besprochen, ihr wart ja eine Teamleitung. Also ihr seid ja drei Ärzte gewesen, die das Führungsteam gebildet haben und dann habt ihr euch entsprechend eurer Kompetenzen bei Übernahme aufgeteilt. Und
zu diesem Zeitpunkt aber leider noch nicht, weil die anderen, die kamen erst später dazu.
Ach so.
Also da war ich tatsächlich der Teamleader und ja, es muss ja sagen, es gab keinen anderen. Das ist halt einfach in der Initialphase eines kindlichen Polytraumas hast du halt noch nicht die gesamte Kompetenz des Hauses beisammen. Und deshalb hätte man das in der Situation nicht delegieren können. Aber ja, hätte man es delegieren können, hätte man es delegieren müssen. Da bin ich Tobias Meinung.
Ja. Wobei diese Ansicht setzt auch voraus, dass alle die gleichen Kompetenzen haben eben, ne? Und ich glaube, es ist mitnichten so, dass jeder ein Kind gut intubieren kann. Das sollte dann doch derjenige machen, der es am besten kann. Und das warst in dem Falle du.
Ja.
Ja. Also ich glaube, da muss man als Teamleader mal die Rolle verlassen, die des, ich sag jetzt mal, Providers annehmen und dann wieder in die Leaderrolle reingehen.
Das unbedingt. Muss man
auch vielleicht dann
unbedingt
so genauso kommunizieren. Und das ist, glaube ich, ein Kunststück, weil die Realität ist ja wahrscheinlich in den meisten Fällen genau so. Es wird nicht immer den einen Teamleader geben, aber es muss immer klar zu erkennen sein, wer das führt. Und das kann sich auch mal abwechseln. Aber gerade bei diesen Wechseln muss das eben gut kommuniziert sein, dass man jetzt kurz raus ist. Und
so sieht's aus.
Ist auch also eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.
Okay, ich würde jetzt sagen, dass wir die Diskussion um die Polytrauma-Folge jetzt schließen, weil wir haben schon wieder über eine halbe Stunde damit verbracht und wir wollen ja zum eigentlichen Thema, nämlich den kindlichen Atemweg, gleich übergehen.
Aber bevor wir dazu kommen, möchten wir uns bei allen lieben Spendern und Spenderinnen bedanken, die uns ihr mühevoll erarbeitetes Dienstgeld überweisen,
ja,
damit wir dieses Projekt am Laufen halten können. Und es gab sogar einen Kollegen, der hat uns von seinem ersten Gehalt gleich eine Spende gemacht. Das bedeutet mir persönlich sehr viel. Die auch bestimmt, Gordon.
Und das zeigt einfach hohen symbolischen Wert, ja.
Das zeigt uns einfach, dass wir weitermachen sollten. Und das machen wir auch gerne weiter. Also vielen, vielen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Und ganz besonders möchten wir uns für den letzten Zeitraum bedanken bei Nadja, Andrea, Boris, Benedikt und Heike.
Bei Lena, bei Stefan und Stefanie, bei Sabine und Pauline.
Markus, Boris, Daniel, Alexander, Markus.
Xaver, Annette, Frauke, Fabian und Lea.
Leonard, Katharina, Matthias, Frank, Kerstin.
Da waren gleich zwei Kolleginnen und Kollegen von mir dabei. Von Despina, Barbara, Christine, André und Jakob.
Michaela, Kurt Werner, Michel, Agnes und Silvia.
Flora, Wiebke, Jörg, Romy und Diana.
Nina, Oliver, Nikolaus, Till und Hanna.
Jamina, Viviana, Dortje, Anja, Nadja.
Simone, Simon, Hannes, Carlo, Josephine.
Franziska, Johannes, Diana, Desiree, Armin. Auch ein Kollege von mir.
Ja, witzig. Ich hätte jetzt Armin gesagt, aber.
Das sagen viele. Das ist so ein Running Gag.
Ja?
Ja.
Okay.
Okay, machen wir weiter.
Tobias, Annemarie, Kima, Benedikt, Melanie.
Heike, Christine, Stefan, Stefanie, Sabine.
Pauline, Michael, Sebastian, Frauke und Tobias. Euch allen danken wir ganz herzlich für eine Spende. Wir danken auch allen, die uns tolle E-Mails geschrieben haben, auf die wir auch zum Teil eingegangen sind. Wir danken auch allen, die einfach nur schreiben, wie nett sie das finden, was wir machen. Das motiviert uns ungemein, weiterzumachen.
Ja, wie gut du aussiehst.
Also, das hat keiner geschrieben.
Ich muss dir das mal schreiben.
Ja, ist gut. Unter deinem Pseudonym wieder. Genau, also vielen Dank.
Auch von meiner Seite vielen Dank. Ihr ermöglicht es, dass wir hier fleißig weitermachen können.
So, und jetzt kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Wir haben ein Interview geführt mit Professor Nicola Dismar aus Italien und Professor Thomas Riva aus der Schweiz. Mit den beiden haben wir über die neue Guideline der Atemwegssicherung bei Kindern und Neonaten gesprochen.
Genau, wir haben ein Interview auf Englisch gemacht und weil wir aber ein deutscher Podcast sind, haben wir das zum Anlass genommen, diese englische Folge nochmal durchzudiskutieren. Und das ist das, was euch jetzt in der nächsten Stunde erwartet.
Viel Spaß mit unseren Gedanken zu der Diskussion, die wir mit den beiden Experten hatten.
Armin und ich haben zwei absolute Kinderanästhesie-Schwergewichte für dieses Interview akquirieren können. Da sind wir auch wirklich sehr glücklich und dankbar drüber, dass sie uns mitgemacht haben. Und es handelt sich dabei um Nicola Dismar und Thomas Riva, eben zwei der Autoren dieser Leitlinie, um die es heute geht.
So sieht's aus, Gordon. Und der Weg zu den Interviewpartnern war auch amüsant aus meiner Sicht. Ich habe Nicola Dismar einfach mal angeschrieben auf meiner Online-Plattform. Denn er hat die neue Leitlinie, über die wir heute sprechen, auf der besagten Online-Plattform gepostet. Und dann habe ich ihn einfach angeschrieben, meinte ich, hey, na, ich bin Armin Sablewski mit meinem Kollegen Gordon Fink, sind wir zusammen Podcaster und wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen auch mit dir auch ein Interview führen könnten.
Ja,
und ich habe eine ganz lange E-Mail geschrieben oder so und dann sagte er, und, also, würdest du mitmachen und wäre das okay, wenn wir zusammen ein Interview führen würden? Und dann schrieb er auf die lange Nachricht, sure, happy to do. Und damit war alles gesagt.
Weißt du, aber weißt du, was mich total abgefuckt hat in dem Moment? Weil wir hatten ja bis dato noch die Vereinbarung, wir machen keine englischen Interviews. Und dann hattest du ihm geschrieben und mich ins CC genommen. Und ich lese das und denke nur, Alter, hat er ihn gerade angefragt, ohne mein Wissen, ob wir ein englisches Interview machen können? Ja, da war ich ein bisschen ärgerlich. Ja,
das war so ein Impuls. Also die musste ich irgendwie folgen.
Es war ein Impuls, ja. Ich habe das auch verstanden, dass du einfach aus einer wahnhaften Begeisterung heraus ihn das gefragt hast, ohne großartig nachzudenken.
Mal, und am Ende war es ja gut. Genau, es war am Ende gut. Und ich meine, überleg doch mal, wir beide sind hier das Sprachrohr der Kinderanästhesie in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vielmehr. Und da kommt diese neue Airway-Management-Leitlinie raus. Und ich würde doch erwarten als Zuhörer, dass diese zwei Nubis, die wir nun mal sind, darüber berichten. Und dann ist doch klar, wir gehen an die Quelle, wie immer.
Ja, ja, du hast ja recht. Deshalb habe ich da auch nichts gesagt. Ich war ja wirklich ins Zurückhalten. Und am Ende gebe ich dir ja recht.
My name is Nicola Disma. I'm Italian. I work in a children's hospital, which is called.
So, und Nicola ist ein cooler Typ, wie wir jetzt sowieso wissen, aber im Vorfeld auch. Wir haben ein bisschen recherchiert. Der hat schon so einiges in seinem Leben erlebt und auf die Beine gestellt. Er hat in Catanien studiert und ist da dort auch in der Uni dann in der Kinderanästhesie gestartet, hat aber auch schon am University College of London gearbeitet und in der Great Ormond Street als Senior Consultant der Pediatric Anesthesia. Das ist schon ganz schön krass. Und im Moment arbeitet er in dem Krankenhaus, dem zweitgrößten Kinderkrankenhaus Italiens, im Gaslini Children's Hospital. Und ist da natürlich Head of Unit for Research and Innovation in Anesthesia. Abgefahren, es gibt eine Abteilung Innovation in Anesthesia. Da können wir wirklich uns mal eine Scheibe von abschneiden, Armin, was?
Ja, wir sind ja auch eine Art von Innovation für Anästhesie, würde ich behaupten. Auf einem ganz anderen Gebiet, aber.
Ja, richtig. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, ein sehr spannender Mann, eben auch der Mitautor der Nektarin-Studie und Apricot-Studie, also der hat viel bewegt in den letzten Jahren in Europa. Und er selber hat dann vorgeschlagen, dass wir für dieses Interview noch Thomas Rieber dazu machen. Und das Witzige ist, ich habe immer schon diesen Thomas Rieber auf meinem Zettel gehabt, dass ich mit ihm mal ein Interview machen möchte, denn er hat wahnsinnige Publikationen in den letzten Jahren gemacht. Das heißt, ich war einfach neugierig, mit dieser Publikationsmaschine zu sprechen. Und naja, dann haben wir zwei Fliegen an der Klappe geschlagen.
My name is Thomas Rieber. I'm working in Bern. I'm professor of anesthesia at the University in Bern. And I work.
Und dieser Thomas Rieber ist ein echtes Schweizer Urgestein. Seine medizinische Karriere konzentriert sich um den Standort Bern und er ist Oberarzt für Kinderanästhesie, Professor seit Anfang des Jahres 2024 und er hat sein Forschungsgebiet im Bereich des Atemwegsmanagements bei Kindern.
Genau, ich glaube, er hat viel publiziert über den Front of Neck Axis und in der apnoeischen Oxygenierung steckt irgendwie auch mit drin. Also am Puls der Zeit. Ich habe dann die Session eröffnet mit der ersten Frage, warum es eigentlich bis 2024 gedauert hat, bis eine Guideline zu diesem doch extrem wichtigen Thema veröffentlicht wurde. Und dann bin ich gleich eines Besseren belehrt worden. Ja. Das hat er sehr nett verpackt. Er hat mich erst für diese tolle Frage gelobt und mir dann gesagt, also eigentlich hast du offensichtlich nicht mitgeschnitten, dass es ja schon mal so etwas gab. Und zwar gab es sowas von der Difficult Airway Society, die vor langer Zeit schon Leitlinien auch zum kindlichen Atemweg erstellt hat. Aber sie haben sich gesagt, also sie quasi die dann spätere Expertengruppe der aktuellen Leitlinie, dass es besser ist, ein eigenes Werk zu haben, als nur eine Sektion in einem größeren Werk zu sein. Und das war, denke ich, ein guter Schachzug.
Ja, es war ein gutes Produkt, sagte er am Ende. Und das finden wir übrigens auch. Und es ist natürlich eine Herausforderung, mit so Experten zusammenzukommen, sich mal zusammenzusetzen und dann bei bestehenden Leitlinien das nochmal alles neu aufzuarbeiten. Und dann hast du ein bisschen Honig um den Mund geschmiert. Das ist ein sehr guter Schachzug gewesen, wie ich finde, Gordon. Was hast du die beiden gefragt?
Also ich habe bemerkt, dass die Liste der Co-Autoren sich liest wie ein Line-up für eine Kinder-Anästhesie-Weltmeisterschaft, wenn es eine gäbe. Und das hat er dann zum Anlass genommen, uns ein paar Hintergrundinformationen zu geben, warum denn da so viele und so ein internationales Potpourri an Experten überhaupt ausgewählt worden ist.
Genau, übrigens, ich habe gerade daran gedacht, welche Fußballmannschaft wir wären in diesem Vergleich. Ich würde mal sagen, so Vatikan.
Wir wären Vatikan? Ach so, die sind schlecht, oder? Ich bin ja nicht so ein Fußballer.
Ja, stimmt, das hatten wir schon schlecht, mal gehabt. Oder? Am Anfang dieses Podcasts, hey.
Ja, okay, also.
Ja, aber er hat das nochmal erklärt. Das ist eine Joint Guideline, also eine gemeinsam gefundene Leitlinie. Und das ging alles, wenn ich das richtig verstanden habe, aus den Arbeiten der Nektarin-Studie und der Apricot-Studie hervor. Das British Journal of Anesthesia hat die Expertengruppe gefragt, ob sie eben bereit wären, eine Guideline zum Thema Atemwegsmanagement bei Neonaten und Kleinkindern zu machen. Aber das wollten die auch gerne machen, aber es war schlauer aus deren Sicht, das unter dem Deckmantel der ESA zu machen, also der European Society of Anesthesia. Und dann
weil es eben eine Gesellschaft ist und der Journal keine Gesellschaft in dem Sinne.
Richtig. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass dieses BGA, ich sage jetzt mal, finanzielle Interessen hat, dass eine Expertenrunde von Weltmeistern, wie du es gesagt hast, da was veröffentlicht. Aber natürlich soll das ja auch wirklich was Offizielles sein. Und so kam es zu dieser gemeinsamen Leitlinie.
Genau, und das Stichwort Weltmeister, da hat er auch was zu gesagt. Und zwar war der Hintergrund, dass sie geografisch alle Teile der Welt erreichen wollten.
It's simply because we wanted to reach geographically all the parts of the world. So actually there are experts from Europe, there are experts from Canada, North America.
Also sie haben Experten aus Europa, aus Kanada, Japan, aus Nordamerika, Australia. Aus Japan, aus Australien. Und das ist so eine schöne Gruppe, die den ganzen Globus abdeckt. Und auf diese Weise hatten sie eben die Möglichkeit, auch die verschiedenen Arbeitsweisen und Ansichten in diese Leitlinie einfließen zu lassen. Also eigentlich ein genialer Schachzug.
Da hat uns Nicola noch erklärt, was die Picos sind. Denn wenn man die Leitlinie sich anschaut, ist einmal die Rede von Pico. Und damit ist nicht Pico gemeint, um HZV zu messen, sondern PICO. Gordon, weißt du noch, was das ist?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe Schwierigkeiten, das ins Deutsche zu übersetzen und das inhaltlich zu erklären. Sag's
gerne auf Englisch.
Das sind halt so Patientengruppen. Ne? Das sind Patientengruppen und dann haben die in diesen Gruppen die Intervention angeschaut, die Kontrollgruppe und das Outcome gemessen und haben anhand eben dieser Daten dann entschieden, ob diese Frage zu jetzt zum Beispiel zu dieser Patientengruppe jetzt relevant ist für das Thema oder eben nicht.
Ja, genau.
Also so habe ich das jedenfalls verstanden.
Ja, das ist so ein Hilfsschema für die evidenzbasierte Medizin, um eben genau das, wie du sagst, meine Zielsetzung zu formulieren. Ne? Und dabei haben die erstmal formuliert, für wen machen wir eigentlich diese Guideline? Und die haben gesagt, wir machen das nur über Neos und Infants, also die Kleinkinder und die Neos. Weil wenn du es über alle Kinder machst, das ist eine völlig komplexe und eine ausufernde Arbeit. Und das wäre auch überhaupt nicht interessant gewesen. Sondern es geht ja wirklich um diese ganz spezielle Patientengruppe. Und deshalb haben die das ein bisschen so fokussiert. Den dazugehörigen Wikipedia-Artikel verlinken wir euch in den Shownotes.
Zu Pico.
Zu Pico, ja.
Ja, und dann haben wir gleich mit dem ersten Pico, mit dem ersten Thema begonnen. Und das lautet in der Leitlinie präoperative Atemwegsbeurteilung. Klar, also wie erkennt man den schweren Atemweg? Und da ist natürlich die erste Frage, wir haben ja viele Dinge gelernt, wie man einen schwierigen Atemweg erkennen kann. Ist das denn evident? Armin, ist das evident?
Es gibt keine Evidenz dafür, wie man einen schwierigen Atemweg sicher erkennt. Gibt's einfach nicht. Aber die klinische Einschätzung ist trotzdem wichtig. Man muss das Kind sich anschauen, es untersuchen und dann beginnen ja schon die ersten Fragen in seinem Kopf, dass du denkst, okay, sieht komisch aus, das Kind, hat eine Retrognathie, eine Makroglossie und es hat eine Fehlbildung und das sind alles so Stigmata, die man sozusagen mit berücksichtigen muss, aber Evidenz gibt es leider global betrachtet nicht. Und da hat er noch mit einem Schmunzeln gesagt, das fand ich ganz interessant, ob der Atemweg wirklich schwierig ist oder nicht, weißt du ja erst, wenn du intubierst. Und ich meine, dann ist es ja schon meistens zu spät, ne?
If the airway management would be really difficult, you see, after the induction of the patient and when you perform the laryngoscopy.
Ja, na gut, also diese phänotypischen Merkmale, die helfen uns natürlich, gewarnt zu sein und möglicherweise unsere Vorbereitung für die Einleitung der Allgemeinanästhesie dann auch entsprechend anzupassen. Aber tatsächlich ist es nicht evident. Und du hast eine interessante Frage gestellt, wie ich finde. Du hast ihn gefragt, ob AI uns helfen könnte, einen schwierigen Atemweg vorauszusagen. Also beispielsweise durch Fotos oder durch Videoaufnahmen des Kopfes oder des Oberkörpers des Kindes.
Mhm. Ja, ich war auch baff über die wirklich gute Antwort. Hat mich sehr beeindruckt.
In Neonates, we have to define the anatomical difficulties and the physiological difficulties of the child. So, AI can help in case of anatomical difficulties, but more than 50% of the neonates are just difficult because they are neonates.
Erstmal hat er gesagt, natürlich müssen wir erstmal definieren, was überhaupt ein schwieriger Atemweg ist. Und grundsätzlich hat er gesagt, wir wissen von der Nektarin-Studie, dass Neugeborene im Vergleich zur Normalbevölkerung eine viel größere Anzahl von schwierigen Atemwegen aufweisen. Also bis zu 6% der Neugeborenen sind schwer zu intubieren. Punkt.
Allein weil sie Neugeborene oder Kleinkinder sind, genau, haben sie schon per se einen erschwerten Atemweg. Das hat er auch gesagt.
Und dann hat er noch unterschieden, und da ist wieder so ein Klickmoment in meinem Kopf gewesen, und ich weiß nicht, vielleicht stand ich immer schon auf dem Schlauch in meinem Leben in Bezug darauf. Und zwar hat er folgendes unterschieden. Es gibt anatomische und es gibt physiologische Gründe für einen schwierigen Atemweg. Und die anatomischen, damit könnte man wahrscheinlich sogar mit AI den schwierigen Atemweg erkennen. Wenn man zum Beispiel so ein Gesicht aufnimmt und es analysieren lässt, dann würde dann die AI die Bilder scannen nach eben Retrognathie und was wir gerade alles gesagt haben. Mhm. Aber die physiologischen Schwierigkeiten, die kann natürlich eine AI nicht detektieren. Und da muss ich erstmal nachdenken, und da können wir ja mal kurz drüber reden, Gordon. Was sind denn eigentlich physiologische Schwierigkeiten bei der Atemwegssicherung? Wie würdest du das verstehen? Weil darüber habe ich nämlich nie nachgedacht, aber ich glaube, wir hatten das schon mal so ein bisschen angedeutet, mal in einem anderen Podcast, was das denn ist. Wie würdest du das einordnen?
Physiologische Schwierigkeiten. Hat das konkretisiert?
Nee, eben nicht.
Ich erinnere mich da jetzt nur schemenhaft dran, ehrlich gesagt. Möglicherweise meint er das Phänomen der kleinen funktionellen Residualkapazität, der schnellen Atelektasenbildung durch die hohe Closing Capacity, dass wir also so wenig Zeit haben zum einen, ja, also dass wir immer unter Zeitdruck stehen und dass das nicht physiologisch, sondern anatomisch natürlich alles viel kleiner, viel filigraner ist. Könnte mir vorstellen, dass er das gemeint hat.
Ich glaube, so ist es auch gemeint. Er hat es nicht weiter spezifiziert, aber ich glaube, genau das ist der Punkt, dass CO2-Verbrauch größer ist und alles, was wir auch schon mal in einer unserer ersten Folgen gesagt haben. Das habe ich zum Anlass genommen, nochmal in die S1-Leitlinie Atemwegsmanagement der DGAI zu gucken, was eigentlich ein schwieriger Atemweg ist. Und da steht einfach ganz einfach, wenn während der Atemwegssicherung Probleme auftreten. Und ja, zwar als Facharzt.
Ja, genau. Als durchschnittlich Trainierter sozusagen. Ja, genau. Das ist nicht mehr spezifiziert, dass du irgendwie Kinderanästhesist oder sowas oder
nee, genau,
besondere hohe Expertise in der Kinderanästhesie haben musst. Ne?
Ja, und ich glaube, es ist ja ein Problem, wenn während der Einleitung das Kind deoxygeniert. Ja. Und das macht es halt nicht, weil ich ein Trottel bin in Bezug auf die Intubation, sondern einfach, weil das Kind schnell Sauerstoff verbraucht. Und ja, das ist ein physiologisches Problem. Und ich glaube, so hat er das gemeint. Ich verstehe das zumindest so. Und darüber habe ich nie nachgedacht, dass das auch ein Grund für die Definition sein kann des schwierigen Atemweges, also dieser physiologische Prozess.
Ich glaube aber, an dieser Stelle sollten wir der Vollständigkeit halber das nochmal unterscheiden zwischen schwierigem Atemweg und schwieriger Oxygenierung, also der Unmöglichkeit in der Einleitung des Kindes, das Kind mit einer Maske suffizient zu oxygenieren. Das kann ja verschiedene Gründe haben, also beispielsweise, weil das Kind nicht gut gelagert ist oder die Narkose nicht tief genug ist. Das heißt ja aber nicht automatisch, dass das Kind einen schwierigen Atemweg hat. Verstehst du, was ich meine?
Mhm. Du beziehst dich wahrscheinlich auf diesen Workflow mit anatomisch-physiologisch beim der schwierigen Oxygenierung des Kindes von der DGAI, die wir schon tausendmal gesagt haben, ne?
Ja, genau, den haben wir ja auch schon auf unserer Homepage verlinkt.
Ja.
Hier allerdings haben natürlich diese physiologischen Phänomene, die Kinder mitbringen, wieder einen hohen Stellenwert. Ne? Denn wenn ich nicht Masken beatmen kann und das Kind viel Sauerstoff verbraucht und es sehr schnell deoxygeniert deswegen, dann komme ich ja sehr schnell in Teufels Küche. Mhm. Es gibt halt mehr als nur eine Definition, die richtig ist.
Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass wir jetzt eine E-Mail von Lutz bekommen.
Ja, möglich. Aber einen Punkt gab es noch zu AI, den er gesagt hat, den ich bemerkenswert fand. Und zwar sieht er die Vorteile der künstlichen Intelligenz jetzt nicht darin, Bilder zu analysieren, präoperativ und einen schwierigen Atemweg vorauszusagen, sondern er sieht die Vorteile darin, die Software in die Videolaryngoskope zu implementieren und die dann die Strukturen bei der Intubation identifizieren und wie so ein Head-Up-Display auf die Strukturen dann drauf projizieren, was es ist, und dann auch den Interventionalisten oder die Interventionalistin, also diejenige, die intubiert, anweisen kann, ein bisschen tiefer den Spatel, ein bisschen zurückziehen, ein bisschen mehr drücken und am Ende dann auch die korrekte Tubuslage verifizieren kann.
Ja, das erinnert mich irgendwie so an einen Joystick, den man vielleicht erfinden würde, aber ist alles noch Zukunftsmusik.
Ja, aber ich glaube gar nicht insofern der Zukunft, ehrlich gesagt.
Ja, technisch ist bestimmt möglich. Die Frage ist halt nur, ob es dann wirklich auch einen Benefit hat. Aber dafür gibt es ja Thomas Rieber, um das zu beantworten. Lass uns zu ja, Pico 2 gehen. Da geht es um die Vorbereitung der Sicherung des Atemwegs bei Neonaten und kleinen Kindern. Was hat uns Nicola Dismar da gesagt?
Die Frage ist, was haben wir ihn gefragt?
Ja, welche Vorbereitung?
Ich hatte ihn gefragt, welche Vorbereitung und Planung sollten vor dem Atemwegsmanagement obligatorisch sein? Mhm. Und
welche Antwort hättest du denn erwartet? Oder wenn andersrum, wenn dich jemand das gefragt hätte, was hättest du dann gesagt?
Ja, was hätte ich gesagt? Ich hätte gesagt, was ich immer erzähle, ich erzähle das ja fast täglich. Also ich muss die physiologischen Parameter für dieses Kind kennen, Blutdruck, Herzfrequenz und so weiter, damit ich eine kritische Abweichung erkenne. Dann muss jedes Narkosemedikament mit seinen Verdünnungen körpergewichtsadaptiert für die entsprechende Dosis für dieses Kind bekannt sein. Das gilt auch für die Notfallmedikamente. Ja, Atemweg, ich brauche eben Tubusgröße, Einführtiefe und die Backups mit Larynxmaske und Güdel- und Wendeltubus, Beatmungsparameter bei diesem Körpergewicht.
Ja.
Und ich muss mir Gedanken über die Flüssigkeitstherapie machen, so halte. Und du?
So ähnlich wahrscheinlich. Und um es mir jetzt einfacher zu machen, das hat auch Nicola so gesagt, dass im Fokus die pharmakologische Vorbereitung steht. Und dann hat er auch eine ganz spannende Sache gesagt und darüber denkt man als Anästhesist vielleicht gar nicht nach. Denn diese Leitlinie ist ja eine Leitlinie für nicht nur Anästhesisten, denn die Atemwegssicherung betrifft verschiedene Disziplinen.
But we are sharing this competence between anesthetists, intensivists, neonatologists, emergency physicians. So all the different kinds of physicians, they may have their own competence.
Genau, und in diesem Zusammenhang fand ich halt spannend auch nochmal, dass die Leitlinie betont, es gibt halt die Möglichkeit der Atemwegssicherung in Anästhesie oder eine wache Intubation zu machen. Und da ist mir auch erstmal klar geworden, nachdem er das gesagt hat, dass es die wache Intubation oder die halbwache Intubation unter Sedierung gibt, weil eben das nicht nur Anästhesisten machen. Oder ich meine, würdest du auf die Idee kommen, ein Kind halbwach oder halbschlafend zu intubieren?
Never ever, natürlich nicht. Und ja, ich habe es das erste Mal auf einer Leo intensiv gesehen und ich bin aus den Wolken gefallen. Ne?
Ja, so ging es mir auch, genau. Aber das erklärt es, warum das so in der Leitlinie steht und warum man darüber auch nachdenken muss. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, was ich sehr gut finde. Aber er hat gesagt, dass die Anästhesie eben ein wichtiger Teil der Vorbereitung des Atemwegsmanagements ist und dass diese wache Intubation nur für sehr wenige und selektierte Fälle die Ausnahme bleiben soll.
Genau, und das habe ich zum Anlass genommen, um zu fragen, dass wenn jetzt die Spontanatmung nicht notwendig ist, ist die neuromuskuläre Blockade dann obligatorisch? Und seine Antwort fand ich ziemlich cool, weil er gesagt hat, eigentlich ist es manchmal eine Frage der Semantik, denn wir müssen eigentlich sehr vorsichtig sein, es gibt nichts Obligatorisches.
Ja, das fand ich auch stark.
Man muss sich in seiner Technik sicher sein.
There is nothing mandatory. You have to be confident with your technique and you have to do what you are used to do for the best care of your child.
Nichts ist vorgeschrieben, was man machen muss. Es muss halt so sein, dass du in deinem Setting das Beste für das Kind erreichst. Und das ist halt ein sehr kluger Satz, wie ich finde. There is no rule fits all child.
Es gibt keine Regel, die zu jedem Kind passt, so, ne?
Ja, genau.
Ja, er sagt aber auch, wenn man sich auf die Literatur stützt, dann ist es evident, dass die neuromuskuläre Blockade nicht nur die Prozedur der trachealen Intubation erleichtert, sondern es eben auch zu weniger Verletzungen kommt und so weiter. Und da gab es ja einen Paradigmenwechsel in der Anästhesie, das ist jetzt nochmal ein Schritt zurück. Can't ventilate paralyzed, das heißt also, auch wenn die Maskenbeatmung schon schwierig ist, dann soll man relaxieren, um bestmögliche Bedingungen herzustellen.
Ja.
Und deshalb ist die Probe Maskenbeatmung bei der Einleitung eben auch out, weil es eben nicht so ist, dass die Relaxierung erlaubt ist, wenn die Maskenbeatmung funktioniert, sondern die Relaxierung ist der Weg, wenn sie nicht funktioniert.
Genau. Und für die Blockade gibt es eben auch wirklich Evidenz in der Literatur. Er hat noch betont, dass wichtig ist, dass man die Kontraindikation für eine neuromuskuläre Blockade beachtet. Er hat das nicht weiter ausgeführt. Aber welches Medikament nimmst du denn bei den Neugeborenen oder bei den Kleinkindern?
Ja, entweder Cis-Atracurium oder Off-Label Rocuronium, ehrlich gesagt. Das, also Neugeborene und Kleinkinder eigentlich zu 90% Cis-Atracurium.
Ja, ist auch mein favorisiertes Medikament, weil es eben durch die sogenannte Hoffmann-Elimination abgebaut wird, also Metabolismus unabhängig, es zerfällt einfach nur, wenn man so möchte. Und das hat wirklich einen charmanten Vorteil, gerade weil der Metabolismus eben bei den Kleinkindern völlig unkalkulierbar ist. Und selbst geringste Dosen Rocuronium zum Beispiel führen zu einer prolongierten Blockade in meiner Wahrnehmung. Naja, aber no one rule fits all child.
Aber bei einer Sache muss ich schmunzeln, die er gesagt hat. Er hat natürlich gestatet, dass die neuromuskuläre Blockade den Erfolg der Intubation verbessert. Aber er hat auch gesagt, dass das Manöver für das Kind einfacher und angenehmer macht. Und da muss ich sagen, weiß nicht, ob eine Relaxierung das angenehmer macht fürs Kind. Wir sehen es halt einfach nur nicht, weil das Kind relaxiert ist. Es wirkt dann sehr entspannt. Möglicherweise ist es das aber nicht. Aber das ist nur am Rande.
Ich weiß, was du meinst. Aber indirekt ist es vielleicht doch entspannter, wenn es gleich beim ersten Mal gelingt. Ist es besser, als wenn man dreimal das versucht. Na, dann ist ja doch.
Vielleicht hat das so gemeint.
Ja, wahrscheinlich hat das so gemeint, ja.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 1205. Ich wiederhole, 1205.
Ja, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Pico. Das war Pico 3 und da geht es um
die tracheale Intubation.
Genau. Und da haben wir darüber gesprochen, welchen Stellenwert die Videolaryngoskopie hat.
Ich glaube, das ist einer der großen Würfe aus dieser Leitlinie, die sich auch in andere Bereiche wahrscheinlich fortpflanzen wird. Und das ist so die Kernaussage, dass die Videolaryngoskopie die Technik der ersten Wahl bei der Intubation bei Kleinkindern und Neugeborenen ist, oder?
Ja, genau. Und dafür hat Thomas auch Evidenz zitiert, der hat den VISI-Trial oder die Optimas-Trial zitiert, die wir hier auch in den Show Notes verlinken werden, zumindest den Abstract. Und was ich dann spannend fand, war, dass er betont hat, wie wichtig die Beutelmaskenbeatmung ist. Also wir haben darüber gesprochen, wie man die Atemwegsicherung macht mit einem Videolaryngoskop, aber er ist nochmal einen Schritt zurückgegangen, hat gesagt, die Beutelmaskenbeatmung ist absolut wichtig und ein ganz wichtiges Skill, eine Basismaßnahme, die jeder beherrschen müsste.
Ja, genau. Das ist auch so ein Standardspruch für die Kollegen oder an die Kollegen und Kolleginnen, die zu uns in den OP kommen. Meistens sind es dann von der internistischen Intensivstation oder aus irgendwelchen anderen Bereichen, die intubieren lernen wollen. Die kommen in den OP so für 4 Stunden und wollen intubieren lernen oder zur Notarztausbildung oder so. Ja. Und da ist eben auch mein Standardspruch, dass das Intubieren überhaupt völlig unwichtig ist. Es geht um das Oxygenieren. Das muss man lernen. Und bei mir darf nur jemand die Intubation üben, wenn er mir vorher bewiesen hat, dass er in verschiedenen Situationen mit Beutel, Maske oxygenieren kann und dass er auch diesen Algorithmus der unerwarteten schwierigen Oxygenierung verstanden hat, ne? Also mit Lagerungsveränderung, mit Devices wie Gütel und Wendel und 2 Handmaskenbeatmung, um Hilfe rufen oder um Hilfe bitten, wenn man daneben steht, kannst du bitte den Beutel nehmen, sowas, ja. Und wenn das sitzt, dann dürfen sie ein Laryngoskop in die Hand nehmen.
One thing, if I may say, before direct or video laryngoscopy, you must be proficient in back mass ventilation. It's something that we did address in the guidelines, but it's something that as a non-pediatric anesthesiologist intubating children, the most important skill that you have to acquire is back mass ventilation.
Und dann hatten wir noch eine kleine Diskussion darüber entfacht, was denn jetzt das richtige Standardblatt sein sollte für ein Laryngoskop.
Haben wir in der ersten Folge Atemweg mal drüber gesprochen, ne? Mhm. Miller oder Macintosh.
Und jetzt mal Hand aufs Herz, wusstest du, dass es ein 1er Macintosh-Blatt gar nicht gibt?
Nein, wir haben halt so ein Set mit den ganzen Macintosh-Blättern, also Spateln. Und ich habe das nie so wahrgenommen. Ich habe halt immer gedacht, dass es gerade in der Desinfektion ist.
Ja, ich auch. Und bis die beiden gesagt haben, das gibt's gar nicht technisch. Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kann uns einer von den Zuhörer oder Zuhörerinnen noch mehr Informationen darüber geben, ob das denn so stimmt. Ich meine, wenn Nicola Dismar das sagt, dann wird das ja auch irgendwie stimmen. Aber das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte auch mal, das Einser ist gerade nicht zur Verfügung, weil gerade im Nebensaal damit intubiert wurde. Aber nein, es gibt ein Nullerblatt und ein Zweier und dazwischen eben nichts.
Vielleicht hört uns ja Karl Storz und schreibt uns eine E-Mail und sagt, warum er dafür keins in der Pipeline hat.
Genau, aber eine wichtige Essenz war eben, dass ein Miller die beiden gerne benutzen, solange die Kinder keine Zähne haben und sobald die Zähne haben, nehmen sie den Macintosh-Spatel.
Und dann ging es noch um die Spatellänge und da hat er gesagt, naja, so ein Miller 0 ist ihm häufig zu kurz und er nimmt lieber einen größeren Miller. Und da musste ich an einen Spruch mich erinnern, den mein damaliger Chef in Bremen, den er immer gesagt hat. Und sie hat immer gesagt, ein kurzer Spatel ist häufig zu kurz, aber ein langer Spatel ist nie zu lang. Und das hat sich irgendwie so eingebrannt, ne? Und deshalb bei der Spatelauswahl nehme ich lieber eine Nummer größer und ja, gehe dann halt nicht ganz rein, sondern maximal bis in die Valikula und gut ist.
Zurückziehen kann man immer, ne?
Ja.
An dieser Stelle haben wir dann den Übergang versucht zu schlagen zu Pico 4, zum schwierigen Atemwegsmanagement. Und die Frage, was ein schwieriger Atemweg ist, haben wir natürlich dann den Experten gefragt. Und Nicola Dismar hat gefragt, ja, sehr gute Frage. Und er hat dann auch zugegeben, es gibt keine einheitliche Definition dafür. Wir brauchen eigentlich eine einheitliche Definition, damit auch die Studien dann eben vergleichbar sind. Denn ich glaube, jede Studie, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, nimmt leicht unterschiedliche Definitionen. Und das macht wirklich die Vergleichbarkeit schwierig.
Mhm, ja.
Aber was man sicherlich sagen kann, ist, wenn der Cormac-Lehane-Score bei 3 oder 4 liegt oder der Pogo-Score weniger als 50% ist, dann handelt es sich definitiv um eine schwierige Laryngoskopie. Der Pogo-Score, das ist übersetzt Percentage of Glottis Opening Score, also wie viel Prozent der Glottis sind einsichtbar. Und wenn es weniger als 50% sind, ist es halt wenig einsichtbar.
Ja. Naja, es ist halt in Anlehnung eben auch ein Cormac-Lehane. Das ist ja eine ähnliche Klassifikation.
Ja.
Aber weißt du erst nach der Intubation.
Ja, genau. Ja, aber dann hat er nochmal betont, genau was wir vorhin auch schon gesagt haben, das Kind ist klein, hat einen eigenen Stoffwechsel, eine eigene Anatomie und deswegen sind Kinder per se einfach schon mal schwierig zu intubieren.
So, neonates are difficult by definition.
Na, Das war auch mal eine knackige Aussage und ja, das muss man so sacken lassen erstmal.
Ja, Neugeborene sind schwierig oder haben einen schwierigen Atemweg, weil sie Neugeborene sind. Aber dann gibt es ja noch eine Subgruppe von Neugeborenen mit Syndromen, die wiederum mit erschwerten Intubationsbedingungen einhergehen. Das ist dann so High-End.
Ja, da hat doch Thomas irgendwann mal im Interview gesagt, dass eben nicht alle Experten auf diesem Gebiet sein können. Das muss einem auch bewusst sein, dass wir nicht alle Profis daran sein können, aufgrund einer sehr spitz zulaufenden Pyramide am Patientenkollektiv.
Genau, dafür, also für diese letzte Gruppe, die jetzt mit kraniofaszialen Syndromen, mit anatomischen Anomalien, da brauchst du dann wirklich den Experten oder die Experten, die dann gemeinsam ihre Expertise an das Kind bringen.
Ja, und das war auch dann die Antwort darauf, wie man einen schwierigen Atemweg managt. Das ist Teamwork, dass man das gut absprechen muss im Team. Das kann man nicht alleine performen. Thomas Riva hat auch, glaube ich, gesagt, dass man zwei Kinderanästhesisten vor Ort haben sollte. Das ist ja auch nicht überall möglich. Aber wichtig ist, dass man sich eben gut im Team abspricht. Und das war wichtig für das Management des schwierigen Atemwegs bei Kindern.
Ja. Und dass man die Eitelkeit ablegt, ne? Wenn es einmal misslingt, die Intubation, ein zweites Mal misslingt, das dann auch wirklich zügig abzugeben im Sinne des Kindes und eben nicht, um seinen heiligen Schein zu wahren, drei oder viermal einen Attempt wagt, bis dieses Kind dann endlich intubiert ist oder eine Verletzung davon getragen hat. Also ja, die Verantwortung für das Kind nochmal in den Vordergrund gestellt und die eigene Eitelkeit zurückgestellt. Das ist ja etwas, was wir Anästhesisten sowieso, glaube ich, ganz gut können. Etwas abgeben, wenn es nicht sofort funktioniert und um Hilfe rufen, selbst wenn man schon eigentlich üblicherweise die Hilfe ist, auch nochmal Hilfe in Anspruch zu nehmen. Auch von jemandem, der möglicherweise weniger qualifiziert ist, noch nicht so viel Erfahrung hat, weil man möglicherweise selber gerade einen schlechten Tag hat oder er einfach mehr grüne Kügelchen zur Verfügung hat für eine gewisse Aufgabe.
Du sagst, das ist eine Anästhesistenkompetenz?
Naja, ich bin Anästhesist, ich kenne mich in dem Bereich aus. Möglicherweise können das andere genauso gut, ich weiß es nicht, aber ich finde, dass es in unserer Klinik ganz gut funktioniert.
Ja, okay. Ich glaube, das ist eine Persönlichkeitskompetenz, aber spannend, habe ich nicht drüber nachgedacht.
Das, ja.
Ich glaube, man kann auch mal stark sein, indem man Schwäche zugibt.
Ich glaube aber, das können Anästhesisten und Anästhesistinnen vielleicht etwas besser, weil sie es häufiger machen müssen, weil sie häufiger in die Situation geraten, weil es ja da um einfache Skills auch geht. Ja, eben wie zum Beispiel eine Intubation, die nicht sofort gelingt, dann holt man sich natürlich Hilfe. Und je häufiger man das macht, desto geringer ist die Hemmschwelle. Und damit wird dann dieser professionelle Skill auch zu einem persönlichen Skill. Ich glaube, so rum wird ein Schuh draus.
Dazu fallen mir zwei Sprüche ein. Der Plan ist aufgegangen, aber der Plan war kacke. Das ist dann ungünstig für den Patienten. Und die zweite Situation ist, wenn du einen Plan hast und ihn umgesetzt hast, aber es nicht geklappt hat, dann ist es nicht schlimm, solange du einen Plan hattest und du davon überzeugt warst, dass es richtig war. Also Irren mit Konzept ist nicht strafbar. Das ist das Entscheidende. Wenn du ein Konzept hast und du setzt es um und es klappt nicht, aber du hast dir bei deinen Gedanken gemacht, dann ist es schicksalhaft. Hast du kein Konzept und du verdaddelst eine Situation, dann ist es natürlich schlecht. Das für dich schlecht. Und für den Patienten. Ja.
Dann haben wir über Kaffs und ungekaffte Tuben gesprochen, sozusagen in Anlehnung an diese alte Diskussion. Ich war einfach mal gespannt, was jetzt die neonatologischen Anästhesisten jetzt eigentlich für Tuben bevorzugen. Und naja, was soll man sagen?
Beide Methoden sind sicher. Es gibt keine Evidenz für das eine oder für das andere. Sie geben für größere Kinder gerne gekaffte Tuben und für kleinere aus anatomischen Gründen ja dann auch ungekaffte Tuben.
Genau, die sie dann primär über die Nase einführen. Und da macht es dann auch wieder Sinn, ne? Der Kaff nicht durch diese doch vulnerable Nasenschleimhaut zum einen, und zum anderen geht ja ein gekaffter Tubus immer mit einem kleineren Innendurchmesser einher, was ja dann wirklich in diesen 3-Kilo-Bereichen zu einer extremen Zunahme des Strömungswiderstandes führt. Da geht es wirklich um jeden Mikrometer mehr Tubusdurchmesser. Und möglicherweise möchten Sie hier bei diesen Kindern dann lieber für den Innendurchmesser auf den Kaff verzichten.
Korrekt. Und dann haben wir mal kurz über Apnoe-Shock-Signierung gesprochen. Einen kleinen Hype, wie wir festgestellt haben. Aber wie wir auch festgestellt haben, ist, dass dieser Hype schon 100 Jahre alt ist. Und was ist nochmal Apnoe-Shock-Signierung? Eigentlich ist es ja nur die Insufflation von Sauerstoff in den Atemweg. Und die Idee ist, wie gesagt, schon 100 Jahre alt. Dann ist ja 70 Jahre lang nichts passiert, bis dann sozusagen jetzt gerade wieder das aufgekommen ist durch verschiedene Arbeiten. Und es verlängert die Safe-Apnoe-Zeit. Und ich glaube, in den letzten ein, zwei Jahren gab es auch viele Vorträge dazu, die auch mal sehr spannend waren. Und endlich konnten auch die Experten fragen, wie sie es denn eigentlich machen mit der apnoeischen Oxygenierung. Das hat mich wirklich interessiert.
It depends. If the child is on high flow, I use a high flow as 2 liter per kilo per minute of heated and humidified air.
Thomas Riemer hat gesagt, es kommt drauf an. Wenn das Kind mit Highflow kommt, dann macht er den Fluss auf 2 Liter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht, denn das ist ja angewärmte, feuchte Luft. Hat das Kind kein Highflow, macht er einfach eine Nasenbrille mit 1 Liter pro Kilogramm pro Minute Sauerstoff, puren Sauerstoff. Und wenn er sich für die nasale Intubation entscheidet, dann bougiert er vor quasi und macht dann auf den Tubus diesen Schwamm, den man in die Nase macht, in den Tubus rein und macht darüber dann die Insufflation.
Das ist tatsächlich eine neue Information gewesen, diese Nasensonde mit diesem Schaumstoff in den Tubus zu tun. Ich habe noch so ein anderes Frickelwerk, und zwar haben wir an unseren Geräten ja irgendwie so einen High-Flow-Sauerstoff-Output, an dem man quasi so einen Absaugschlauch von den Absaugkathetern stecken kann. Und dann hast du am anderen Ende dieses Absaugschlauchs einen Fingertipp. Auf diesen Fingertipp steckst du dann einen beispielsweise schwarzen Absaugkatheter. Und dann hast du über dieses Konstrukt Sauerstoff-Outlet, Absaugschlauch, schwarzer Absaugkatheter, dann am Ende des Absaugkatheters einen Highflow. Und dann kannst du den Absaugkatheter in die Nase zum Beispiel stecken, in den Epipharynx, und hast dann da eben dein Highflow und kannst dann entweder über die Nase oder direkt laryngoskopisch über den Mund intubieren und hast im Epipharynx dein Highflow.
Also du machst in ein Nasenloch den Absaugkatheter und ins andere dann den Tubus?
Wenn ich nasal intubiere, ja. Mhm. Wenn die Kinder sehr klein sind. Wenn sie größer sind, dann mache ich diese Lösung, die finde ich sehr pragmatisch, mit der Sauerstoffbrille. Da musst du nicht so viel basteln. Ne? Da kommt die Sauerstoffbrille an den Sauerstoffanschluss des Narkosegeräts. Dann hast du halt Highflow auf der Sauerstoffbrille. Die kommt dann in die Nase. Und also die wird dann sozusagen in die Nase gesetzt in dem Moment, in dem ich die Maske abnehme, die ich ja vorher bei der Maskenbeatmung drauf hatte.
Das heißt, du hast die vorher auf der Stirn sozusagen schon gelegt.
Ich habe den vorher, ne, auf der Stirn, genau.
Genau. Richtig. Ja, so, genau, macht das auch.
Und dann kommt die in die Nase und dann Highflow, also mindestens 1 Liter pro Kilo Körpergewicht, und dann kannst du laryngoskopieren.
Ja. Ich habe nur gerade über deine Technik nachgedacht, die du gerade erwähnt hast, dass du über das eine Nasenloch den Absaugkatheter machst und über den anderen den Tubus. Warum machst du das denn nicht beides ineinander? Du könntest ja den Absaugkatheter in den Tubus legen, dann den Tubus intubieren in das Nasenloch, im Epipharynx landen, laryngoskopieren, dann schon Highflow anmachen, und dann könntest du sogar den Absaugkatheter vorschieben, vorsichtig, direkt vor die Trachea. Dann hast du so eine Art Führungsschiene auch. Vielleicht kannst du sogar tracheal intubieren damit. Kommt mir so gerade vor, im Sinne eines Führungsstabes. Das ist ja eine maximale apnoeische Oxygenierung in dem Moment. Und du hast einen Nasenloch weniger benutzt. Also.
Ja, das ist eine gute Frage. Warum mache ich denn das so? Weil durch einen Dreier-Tubus kein schwarzer Absaugkatheter passt. Ich glaube, so.
So wird ein Schuh draus.
Genau. Aber ihr seht, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Wir sammeln eure Ideen zur apnoeischen Oxygenierung. Schreibt uns, wie ihr es macht, und wir streuen dann diese ganzen verschiedenen Verfahren hier unter die Leute.
Ja, ich glaube, wenn man so unter Kollegen fragt, kriegt man auch verschiedene Antworten. Das ist noch nicht der Weisheitsletzte Satz.
Hauptsache, man bringt irgendwie High-Flow-Sauerstoff in den Hypopharynx, oder?
Ja, das ist total toll, das Verfahren. Also habe ich vorher nie so gemacht, aber auch neulich im Dienst mit einem Kollegen, Atemweg gesichert. Wir mussten 3 Versuche machen, bis wir es gesichert haben. Keine Sättigungsabfälle bei einem 3 Monate alten Kind, glaube ich. War perfekt. Wir waren alle mega entspannt. Und ich glaube, das ist ja genau der entscheidende Vorteil.
Und dann sind wir eigentlich dabei, die tracheale Intubation abzuschließen. Ich hatte aber noch eine Frage, und zwar, ob es einen Algorithmus gibt oder ein Algorithmus notwendig ist, an dem wir uns halten bei der Intubation von neugeborenen Säuglingen, oder welche kognitiven Hilfsmittel, also diese Cognitive Aids, die beiden für sinnvoll erachten.
Mhm. Genau, und natürlich gibt es auch in der Leitlinie einen Algorithmus oder eine kognitive Hilfe für die neonatale Intubation, die einen Pfad aufzeichnet, und die kann man sich gerne anschauen, den möchten wir jetzt hier nicht langweilig rezitieren. Aber eine der wichtigen Aussagen dieses Pfades ist das Konzept der Begrenzung der Anzahl der Versuche, damit man eben das Kind oder den kindlichen Atemweg nicht unnötig malträtiert und schädigt und dass es dann nicht zu einer wirklich unsicheren Situation kommt.
If you remember, actually, the cognitive aid is divided into different colors. It's green, yellow and red. And of course, the idea that we wanted to reinforce was that the situation is never static, but it's also always dynamic. It means that you could be on the green part of the...
Und er legt natürlich großen Wert darauf, klarzumachen, dass diese Algorithmen dynamisch sind. Also man kann natürlich, wenn es irgendwie schief läuft, vom grünen in den gelben, in den roten Bereich kommen, aber wenn man dann die richtigen Entscheidungen trifft und die richtigen Maßnahmen ergreift, kann man von dem roten auch wieder in den grünen Bereich kommen. Das ist also sehr dynamisch und es ist vor allen Dingen der Patient, der uns leitet und unsere Entscheidung beeinflusst. Also müssen wir eben genau auch auf das achten, was wir mit unseren Maßnahmen beim Patienten erreichen.
Ja, so. Genau so ist das.
Und anschließend haben wir dann noch von ihm wissen wollen, was er beim schwierigen Atemwegsmanagement persönlich für den Goldstandard hält. Und das hat er gesagt.
Our strategy is to deal with these particular children with two pediatric anesthesiologists. Enabling the team that performed the intubation. And that is actually something that with the video laryngoscopy is very important. You can make the intubation a teamwork and not a singular person intubation that look through the mouth with the direct laryngoscopy. That should be, for me, the gold standard in anticipated difficult airway.
Thomas Riva hält es für den Goldstandard, den schwierigen Atemweg als Team zu behandeln und nicht als einzelne Person. Und hier tritt das Videolaryngoskop wieder in den Vordergrund, weil hier mehrere Leute sehen, was vor sich geht und nicht nur eine einzelne Person, die direkt laryngoskopiert und durch den Mund des Kindes schaut. Und hier betont er nochmal, dass die Empfehlung ganz klar zur Videolaryngoskopie auch in der Leitlinie gegeben wird, denn es ist evident, dass die Erstversuche mit Videolaryngoskop erfolgreicher sind als mit der direkten Laryngoskopie, erst recht bei weniger erfahrenen Anästhesistinnen und Anästhesisten.
Genau, und der sagte noch dann, und das war auch ein Satz aus der Leitlinie, glaube ich, there is no magic rule, es gibt keine magische Empfehlung, wie man es halt richtig macht, das muss man halt immer im Team entscheiden. Und auf die Frage, wo die beiden gerne ein Kind mit schwierigem Atemweg am liebsten intubieren wollen würden, haben die gesagt, im OP. Also zumindest Nicola hat das gesagt.
Genau.
Hat das damit begründet, dass du dein ganzes Equipment hast für deinen Plan A, deinen Plan B und deinen Plan C. Und das schien mir sehr plausibel, was er gesagt hat. Ja. Und ich glaube, er hat auch in dem Zusammenhang wieder gesagt, du musst es dort machen, wo du dich am wohlsten fühlst, wo du deine Infrastruktur kennst. Ne? Kenne deine Umgebung.
Genau. Und deshalb, OP trifft natürlich für Anästhesisten zu, für Kinderanästhesisten und Kinderanästhesistinnen, aber jetzt nicht für Kinderintensivmedizinerinnen, ja, die dann wiederum ihr bestes Setting bei ihnen auf der Intensivstation haben. Und er selber sagt ja auch, wenn er auf der Intensivstation zum Beispiel extubieren muss, dann geht die Lehre in den Hintergrund. Es ist oder zumindest sehr viel schwieriger dann auszubilden, weil man eben an keinem Ort ist, der einem vertraut ist und wo man so blind arbeiten kann wie im OP. Und in der Situation muss dann einfach der Erfahrenste diese Maßnahme durchführen. Der mit der größten Routine, um eben das beste Outcome für das Kind zu erreichen.
Dann haben wir mal kurz einen Aspekt aufgegriffen, der auch wichtig ist vielleicht für eine Facharztausbildung. Wie überprüfe ich denn eigentlich, dass ich korrekt intubiert habe? Und welchen Stellenwert hat zum Beispiel die körperliche Untersuchung dabei? Das Gucken, ob der Thorax sich hebt und senkt.
Physical examination is not enough, especially if you have a complex child. Of course, it's part of the puzzle, but you need entitles you to confirm. And actually, in very, very complex cases, we do a second look with the video laryngoscopy in order to have a team confirmation the tube is in the correct position.
Nicola hat das ganz diplomatisch wieder beantwortet. Er sagte, naja, das ist ein Puzzleteil der ganzen Identität der Bestätigung, ob ein Kind wirklich korrekt intubiert ist. Aber die harten Fakten sind, ich habe ein CO2, ich habe gesehen, dass der Tubus durch die Glottis gegangen ist oder ich weise Fieber optisch nach, dass der Tubus in der Trachea liegt. Das sind die sicheren Atemzeichen. Alle anderen sind, gerade bei Kleinkindern, sehr unsicher.
Of course, there are new techniques which are coming, like ultrasound, interesting technique which could apply more routinely in very complex cases.
Ja, und dann haben wir in dem Kontext über Ultraschall gesprochen und dass man auch mit Ultraschall die korrekte Tubuslage verifizieren kann, jedenfalls bei kleinen Kindern. Und da habe ich mich dann erst im Nachgang gefragt, was ist denn das Kriterium, das erfüllt werden muss? Beidseitige belüftete Lungen oder Tubusspitze in der Trachea?
Ja, die Frage ist halt, wie tief kann man eigentlich in die Trachea reinschauen? Ne? Du möchtest ja sicher sein, dass die Tubusspitze in der Trachea ist. Also du musst erstmal die Trachea sich identifizieren. Da müsstest du sehen, eigentlich unter Sicht, den Tubus in die Trachea vorschieben. Und ich weiß nicht, wie weit man in die Thoraxapertur reinschauen kann. Beim kleinen Kind habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht. Denn du möchtest ja vermeiden, dass er in den rechten Hauptbronchus zum Beispiel rutscht. Ja. Und da bin ich mir gar nicht sicher, ob man das sehen kann. Und allein schon diese Technik erfordert ja mindestens noch eine zweite Hand.
Ne? Ja. Einfacher ist es dann wahrscheinlich, das Lungengleiten zu identifizieren beidseits, ne, als indirektes Zeichen dafür, dass die Lungen halt beidseits belüftet sind und der Tubus deshalb wohl richtig liegt, zumindest in der Trachea und wohl auch eben nicht im rechten oder linken Hauptbronchus. Bei Kindern, wo die Hauptbronchien einen steileren Abgang haben, kann das ja durchaus auch sein, dass er primär in den linken Hauptbronchus rutscht. Ja, das darf man nicht vergessen oder das sollte man im Hinterkopf behalten. Ja, und im Schall sieht man dann das C-Shaw sein. Aber sag mal, wie sieht eigentlich eine nicht belüftete Lunge im Ultraschall aus? Also eine nicht beatmete Lunge, die aber keinen Pneumothorax hat.
Tja, gute Frage. Wahrscheinlich sieht sie so aus wie eine belüftete Lunge, nur dass man kein Pleuragleiten sieht. Ja. Du siehst ja auch nicht immer Pleuragleiten. Auch bei lungengesunden Patienten siehst du ja nicht immer Pleuragleiten, obwohl du sicher bist, dass die ventiliert sein muss. Ne? Also ich glaube, wenn du Pleuragleiten siehst, das kann man sagen, dann bist du ziemlich sicher, dass die beiden Lungen gleiten. Wenn du kein Pleuragleiten siehst, dann kannst du nicht sicher sagen, dass beide Lungen gleiten. Und wenn nicht.
Gut, aber diese klassischen Dinge, endexpiratorisches CO2, Einführen des Tubus unter Sicht an den Stimmbändern vorbei in die Trachea, das sind sichere Intubationszeichen und dann eben Auskultation, um jetzt die einseitige Intubation auszuschließen, ist es, glaube ich, oldschool am pragmatischsten, das so zu machen.
Achtung, Facharztwissen.
Schwierig wird es halt auf der Straße, ne? Wenn du dann irgendwie noch irgendwie ein Nebengeräusch hast, ja, und ein laufender Motor und Klimaanlage und sowas. Ne?
Also allein schon im RTW auszukultieren, habe ich mir fast schon abgewöhnt, das geht einfach nicht.
Kannst
also,
vergessen. Besonders im Sommer pustet dir die Klimaanlage noch irgendwie in den Kopf und so, was ja angenehm ist, aber du hörst dann gar nichts mehr. Ja?
Ja.
Das Hören wird sowieso schlechter mit der Zeit, merke ich gerade.
Aber einer meiner Oberärzte damals hat immer gesagt, was du nicht hörst, ist doch nicht da.
Das ist super.
Oder andersrum gesagt, wenn du was Pathologisches hörst, dann ist es auch da.
Ja.
Und du bist halt kein Kardiologe, um so was weiß ich, 2 Dezibel zu hören, sondern halt, du bist halt Anästhesist, um zu hören, ist er jetzt krank oder nicht? Und dafür reicht dann halt eine grobe Pathologie und das sollte man dann schon erkennen. Und dann, wenn dich die Krankheit so anlacht, auskultatorisch, dann ist sie auch wahrscheinlich da. Oder eben nicht.
Ja.
Okay, dann kommen wir zu einem nächsten schönen Thema. Es ging um Pico 5. Die Strategie der Extubation. Was fällt dir dazu spontan ein?
Spontan fällt mir dazu ein, Intubation is a skill, Extubation is an art.
Genau.
Es verfolgt uns. Der Titel war mega, also das war wirklich echt gut gewählt. Aber ich darf das sagen, weil du hast ihn gewählt damals.
Oh, dankeschön.
Ich glaube, das ist mit die am häufigsten zitierte Folge.
Ja.
Und ja, jetzt wissen es auch Nicola und Thomas, dass es da schon eine Podcast-Folge zu gibt.
Ja, aber Nicola Dismar hat auch ein Editorial dazu geschrieben, hat er gesagt. Und dieses Editorial hieß The End of the Movies Matters. Also eigentlich die gleiche Idee sozusagen. Mhm. Das Ende des Films ist doch das Entscheidende. Und bei uns ist es ein bisschen so, naja, anders ausgedrückt einfach. Nicht besser, aber anders eben.
Pathetischer.
Pathetisch vielleicht. Genau. Fand ich aber schön, dass wir unabhängig, dass wir Nicola damals nicht kannten, trotzdem auf dem gleichen Zug aufgestiegen sind. Toll.
Ja. Und wir haben jetzt die Profis nach ihren Strategien gefragt.
For me the best strategy is to remember that extubation must be always planned. You don't need to extubate the child at any cost. Intubation is a must, but extubation is a maybe for me. And there you have to be ready with everything as if you would have a difficult intubation. Without this preparation, you shouldn't even try to extubate the child.
Die beste Strategie für die Extubation ist, immer sich daran zu erinnern, dass die Extubation immer geplant ist. Während die Intubation häufig ein Muss ist, ist die Extubation immer etwas, was sich besser planen lässt.
Boom.
Den hätten wir damals schon gebrauchen können, den Satz, ne?
Ja. Also komplett Agreement, aber auch hier wieder muss man sagen, ich denke da wieder vielleicht wieder ein bisschen zu intensivmedizinisch. Ein guter Patient ist ein Patient, der selber atmet und schnell extubiert ist, ne? Und da wollte ich auch ein bisschen die Diskussion in unserem Interview hinkitzeln. Ist mir vielleicht nicht ganz so gut gelungen, weil die nicht wussten, was ich meinte, aber das ist eine andere Geschichte. Also ich habe dann so auch noch einen Fall geschildert. So, ihr seid jetzt zum Beispiel mit einem Kind, das ihr operiert habt. Um 14 Uhr habt ihr eingeleitet und die OP ging bis 20 Uhr und um 20 Uhr habt ihr keinen Oberarzt mehr da und jetzt ist das Kind immer noch intubiert, war eine große Tumor-OP bei einem Infant, also so ein 3-4 Kilo Kind und es war schwierig bei der Intubation. Würdet ihr das jetzt extubieren noch und wenn ja, wo? Oder würdet ihr es bis morgen schlafen lassen? Darauf wollte ich hinaus, ne? Und dann kamen aber so pfiffige Fragen wie von wegen, was für eine OP war das denn und überhaupt und dann hat er nochmal betont, naja, das ist eine geplante Prozedur eben, ne? Und da würde ich auch wieder gerne auf eine andere Stelle von unserem Gespräch schon verweisen. No magic rule. Ich glaube, man muss das Individuelle mal klären, wie es dann am besten ist. Weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, eine Spontanatmung ist immer besser für ein Kind als so eine blöde Narkose über Nacht.
Richtig, aber auch hier wieder, es muss die Expertise vor Ort sein, die das auch durchführt. Und wenn es jetzt irgendwie 21 Uhr ist, dann möchte man ja auch nicht dem Dienstarzt auf der Intensivstation ein wackeliges Kind dorthin legen, dass möglicherweise eine Stunde später am besten noch mit einem schwierigen Atemweg wieder reintubiert werden muss. Ne? Also deshalb,
ja, genau.
Die Extubation ist da kein Must und wenn dieses Kind jetzt noch eine Nacht beatmet ist und in den frühen Morgenstunden oder nach der Übergabe, wenn alle ihre grünen Kügelchen noch haben und Kaffee getrunken haben und alle fit sind, das Kind zu extubieren, ist es sicherlich für das Kind in der Nutzen-Risiko-Abwägung besser, dann extubiert zu werden, als irgendwie noch so kurz vor Mitternacht.
Richtig. Was ich auch spannend fand, war die Aussage, keine Extubation ohne Reintubationsstrategie.
Mhm. Ja.
Also du musst eigentlich alles vorbereitet haben und das ist, glaube ich, auch so ein Novum. Und da, ich glaube, da müssen wir auch im Haus uns ein bisschen anpassen oder so, das nochmal klarer formulieren, was das eigentlich dann bedeutet. Das muss man dann klar sagen, so, okay, wenn wir extubieren, müssen wir alles vorbereitet haben.
Das hat meine Vorgängerin schon eingeführt und das wird rigoros durchgesetzt seitdem. Du kennst sie, Thea Brede. Wir haben sie auch schon mal hier erwähnt. Es ist für jede Extubation das ganze Intubationsequipment, ich meine, wir haben die Kinder kurz vorher intubiert, ne? Dann muss man dieses Equipment einfach noch dort belassen. Es wird erst weggeräumt, wenn das Kind erfolgreich extubiert wurde.
Und bis zu welchem Alter macht ihr das? Ich meine, irgendwann hört ihr ja auf mit diesem Standard.
Da gibt's keine Altersvorgabe, aber es ist sozusagen in den Ablauf implementiert. Wir schmeißen einfach das ganze Intubationsequipment nicht weg. Wir lassen es einfach dort bis zum Narkoseende. Und das trifft auch für Erwachsene zu. Ne? Wir haben dann das Laryngoskop, wir haben den Tubus, wir haben die Larynxmaske, wir haben die Maske, wir haben den Gürteltubus, wir haben alles noch da. Kann ja auch beim Erwachsenen mal schwierig sein und eine Reintubation erfordern.
Ja, genau. Vielleicht habe ich es mir bewusst gemacht, aber jetzt, wo du sagst, ja, bei uns ist ja auch so, dann liegt der ganze Wagen da und die ganzen Materialien sind ja da, mindestens in dem Wagen. Ob jetzt alle aufgezogen und so, weiß ich nicht, aber die ganzen Medikamente liegen ja da. Aber ich finde, das Mindset ist ein anderes, finde ich, zu sagen, ich möchte wieder intubieren bei der Extubation. Das ist doch
Das ist der Unterschied, dass du extubierst mit dem Mindset, dass als nächstes die Intubation kommt.
Richtig, genau. Und das war für mich jetzt so neu, oder? Das werde ich noch mehr beherzigen, auf jeden Fall in Zukunft. Okay, und dann haben wir nochmal eine spannende zweite Diskussion daran geschlossen, wie man jetzt ein Kind extubiert, weil die Diskussion hatten wir auch in unserer Folge Intubation ist a Skill und Extubation ist an Art. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt der Extubation? Abschließend können wir es ja auch nicht beantworten. Also die Frage ist halt in tiefer Sedierung oder Narkose oder wenn das Kind schon spontan atmet. Und jetzt zeigen wir euch mal die Antworten.
What is your standard with an uncomplicated airway? What's your standard extubation? Is it under deep anesthesia or when the child is awake?
Deep for me.
Awake.
Fand ich spannend. Also eigentlich gibt es nur zwei Antworten, tief oder wach. Und trotzdem klangen alle Antworten irgendwie unterschiedlich.
Also sie waren erstmal alle da. So, Punkt 1. Ne? Und dann gab es noch knackewach und so ein bisschen wach und eben schlafen. Ja. So, ja. Lemon Face ist sozusagen ein Synonym für richtig wach, dass das Kind sozusagen schon grimassiert und kurz davor sich den Tubus selber rauszuziehen. Und das heißt, viele Wege führen nach oben. Es gibt da kein richtig oder falsch. Man muss sich für sich einfach entscheiden, welche Strategie man fahren möchte. Und klar, ein waches Kind bekommt keinen Laryngospasmus.
wir reden ja hier über die Neos und die Infants, also die ganz, ganz kleinen Kinder. Bei denen mache ich das so. Habe ich ein größeres Kind, verfolge ich die Strategie, die du dann auch noch in dem Interview erwähnt hast. Und die kannst du uns ja mal kurz euch nochmal mitteilen.
Ja, dass die Kinder, die am Ende einer Narkose schon relativ flach sind von mir, wenn sie intubiert sind, nicht mehr angefasst werden. Und dass ich dann in Rückenlage extubiere und sie dann auf die Seite drehe. Bei Larynxmasken mache ich das auch in flacher Narkose, dass ich sie auf die Seite drehe, besonders in der HNO, wenn du viel Sekret im oberen Atemweg hast. Oder wir haben auch andere Prozeduren, wo die Kinder intraoperativ einen Schmerzreiz erfahren, logisch, beispielsweise eine HNO, eine AT bekommen, eine Adenotomie und dann aber eine relativ lange audiologische Untersuchung bekommen, wo sie im Prinzip nur still liegen müssen und wo ich dann die Narkose nur für den Tubus machen würde. Da wird dann der Atemweg auf eine Larynxmaske gewechselt und dann gehen sie quasi in eine bessere Analgosedierung mit Spontanatmung, sodass sie dann wieder am Ende, obwohl sie vorübergehend intubiert waren, an der Larynxmaske habe und sie denn da in Spontanatmung extubieren kann. Es ist immer einfacher, finde ich, eine Spontanatmung an der Larynxmaske herbeizuführen als am Tubus. Weil sobald das Kind zu flach ist, ist es sehr vulnerabel. Fängt an zu husten und dann entsättigt es. Und dann ist die Frage, ziehe ich ihn jetzt raus in den Tubus? Dann kriegst du einen langen Spasmus in der Entsättigung. Also lässt ihn drin und dann hustet es noch mehr und dann musst du wieder vertiefen und so. Also ich habe immer gerne einen wenig invasiven Atemweg, also supraglottischen Atemweg.
Verstehe ich komplett, aber im Interview hast du ja gesagt, dass du die extubierst, tief und dann eine Larynxmaske einlegst, eine LMA und dann lässt du die wach werden.
Wenn die einen Tubus hatten, genau.
Ja, aber really?
Naja, diese Kinder, von denen ich gerade erzählt habe, die kriegen ja diese audiologischen Untersuchungen nicht. Das sind ja Neugeborene. Wir reden ja von Leistenhernien. Also diese Kinder werden sowieso nicht intubiert. Wir reden jetzt vielleicht von einem neurochirurgischen Kind, ja, das irgendwie eine Ventrikulostomie bekommen muss oder so, ja, das irgendwie neugeboren ist oder im ersten halben Lebensjahr. Das wird dann in tiefer Narkose extubiert. Larynxmaske rein, an der Larynxmaske spontanisiert und dann an der Larynxmaske ausgeleitet. Also extra.
Also auch ein Kind unter 5 Kilo, bei dem würdest du es auch so machen?
Das ist eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
Ja, das dagegen spricht einfach, dass eine Platzierung einer Larynxmaske unter einem 5 Kilo Kind nicht einfach ist. Also finde ich, das ist schon schwieriger, eine Larynxmaske bei einem unter 5 Kilo Kind zu platzieren. So 5 ist so die Grenze oder 4 Kilo und dann drunter muss man Glück haben. So ist meine persönliche Erfahrung. Und deswegen würde ich diese Strategie nicht favorisieren. Aber wenn du ein größeres Kind hast, wir reden jetzt von diesem klassischen MAT-Kind oder ich weiß nicht was, 15 Kilo, da könnte man das ja so machen, wie du es beschreibst. Finde ich übrigens eine elegante Lösung, ne? Dass du sagst, ich möchte das Kind sanft aufwachen lassen, dass es keinen Reiz hat im Hals. Und gerade auch, wenn das Setting das so hergibt. Aber bei diesem Kollektiv, von dem wir in dieser Leitlinie jetzt sprechen. Also das wäre mir zu riskant, mir persönlich.
Wie gesagt, die Kinder, die atmen dann ja spontan. Die sind ja kurz nach der Extubation an der Larynxmaske, werden die spontanisiert. Und das ist ja genau das, was es einfacher macht.
Na, spannend. Also ich glaube, auch ein, was dagegen spricht, auch nochmal eine Larynxmaske einzusetzen, ist ein Umweltaspekt. Ne? Du machst für 20 Minuten nochmal eine Larynxmaske auf, obwohl du ja vorher einen sicheren Atemweg hattest. Das ist auch so eine Frage des Equipments sozusagen, ob man das wirklich dann noch dafür verwenden muss.
Das Problem ist halt, dass die Fallzahl, diese Kinder zu intubieren, so gering ist bei uns, dass ich da einfach keine valide Aussage zu machen kann. Ich mache beides und ich komme mit beidem klar, aber ich würde es präferieren, wenn ich sozusagen eine Extubation in tiefer Narkose und dann den Atemwegswechsel auf Larynxmaske, wenn ich die Zeit habe. Ne? Wenn ich am Ende der OP bin und das Kind ist schon relativ wach, sich ein Tubus raus und gut ist.
Mhm. Ja. Einer der Punkte, warum ich auch Lemon Face als Kriterium nehme bei den Neonaten zur Extubation, ist, dass die häufig in das Apnoe-Bradykardie-Syndrom kommen. Das heißt, du hast eine spontane Atmung an dem Tubus. Du denkst, boah, toll, das ist jetzt so noch schön sediert. Es atmet aber spontan. Aber sobald du den Tubus anfasst oder ziehst, im schlimmsten Falle, sage ich jetzt mal, hören die auf zu schnaufen. Mhm. Und dann hast du Probleme. Und dann wird man nervös. Und das geht bei diesen ganz kleinen Kindern eben nicht so, dass man die extubiert, auf die Seite dreht, das klappt nicht. Das klappt bei größeren Kindern schon, aber bei den Kindern, die noch so ein unreifes Atemzentrum haben, eben nicht. Und erst recht, wenn die in der Anamnese schon Koffein eingenommen haben, 100 Milligramm oder wie viel auch immer das ist, dann pro Tag, dann weiß ich, da brauche ich ein Kind, was gezielt irgendwie ins Gesicht sich fasst oder sich die Augen rein möchte oder was auch immer. Aber da klappt die Extubation nicht, bevor es nicht wirklich wach ist. Das ist meine Erfahrung.
Ja, oder es hat halt die Larynxmaske, die ist gut toleriert und dann kann es da entspannt, spontan atmen. Man darf halt einfach den Atemweg nicht in der Exzitation wechseln. Und das ist ja bei den kleinen Kindern doch so, dass sie häufiger noch balancierte Anästhesien bekommen. Und wenn du dann in der Exzitation irgendwie das Kind irritierst, ne, dann hört es auf zu atmen, dann kriegst du einen Laryngospasmus, dann kriegst du die ganze Latte an Komplikationen. Sodass du entweder davor oder eben danach den Atemweg ändern darfst. Und deshalb gibt es eben dieses Deep Anästhesie oder eben Lemon Phase. Sicher nach der Exzitation.
Ja.
Aber auch wieder hier, ne, wir haben eine ganze Folge drüber gemacht und auch hier können wir lange drüber reden und haben verschiedene Expertenmeinungen dazu gehört. Auch hier gibt es keine Golden Bullet. Man muss sich halt einfach wirklich mit seiner Strategie vertraut machen und vor allem das Kind anschauen und gucken, was das Kind von einem verlangt.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 3209. Ich wiederhole, 3209. Und dann gab es noch ein Kapitel, über das wir gesprochen haben. Und das hat uns besonders gefreut, dass es dieses Kapitel in der Leitlinie gab. Und in der Form ist es, glaube ich, auch das erste Mal, dass es verschriftlich in einer Guideline drin ist.
Genau, dafür haben wir die Guideline echt gefeiert, dass sie dieses Thema beinhaltet.
Und das Thema, Spannungsbogen, Spannungsbogen, ist Human Factors. Darüber haben wir auch schon eine eigene Folge gemacht.
Genau, und zwar Folge 8, Komplikationen im Kinder-OP. Aber am Ende geht es in dieser Folge über 2 Stunden lang um den Faktor Mensch, um Fehlerentstehung, Fehlervermeidung, wie sich Fehler zu Komplikationen hochstilisieren und wie wir in solchen Situationen reagieren, weil wir Menschen sind. Und wie wir vielleicht besser reagieren könnten, wenn wir eben um unsere Unzulänglichkeiten besser reflektiert wären.
So sieht's aus. Und Human Factors, also auf Deutsch menschliche Faktoren, sind wichtig für unsere Performance. Denn unsere Performance am Patienten hängt eben nicht nur ab von unserem Wissen und unseren Fähigkeiten, sondern eben auch von dem, wie wir uns als Menschen präsentieren. Und darum haben wir auch die Experten gefragt, wieso eigentlich dieses Thema in die Guideline gekommen ist. Und Thomas hat eine spannende Antwort gegeben, die so plausibel wie einfach ist.
Denn die Begründung ist einfach, Neugeborene werden immer noch von Menschen intubiert. Ganz einfach. Und deshalb bringen wir Menschen, die diese Neugeborene intubieren, alle unsere Unzulänglichkeiten mit in dieses Setting und verändern natürlich das Outcome. Und je besser wir über unsere Human Factors Bescheid wissen und je besser wir sie kontrollieren, desto besser ist auch das Outcome. Und da Leitlinien ja per se dazu dienen, das Outcome für eine gewisse Behandlung zu verbessern, ist es ja nur logisch und schlüssig, dass eben auch der Faktor Mensch dort seinen Stellenwert findet.
Ich hatte noch so provokativ und ein bisschen dümmlich gefragt, ob es bald eine Da Vinci-Intubation bei Kindern geben wird. Dann hätte man ja viele Probleme beseitigt. Und da kam die Antwort nein. Das hat man schon versucht bei Erwachsenen. Ja. Und da war ich überrascht, weil ich dachte, es war eher so aus Spaß gemeint.
Ja.
Aber tatsächlich wurde das schon gemacht. Aber er meinte, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil das einfach zu lange dauert. Aber
bei Erwachsenen schon nicht funktioniert, bei Kindern dann erst recht nicht. Ja.
Genau. Wir haben auch die Experten gefragt, ob sie auch uns von ihren letzten Human Factors oder Fixierungsfehler berichten könnten. Und das haben die auch gemacht.
Ja, du hast die Professoren aus der Reserve gelockt, ne? Hast gedacht, naja, mal gucken, ob sie irgendwie zugeben, dass sie mal einen Fixierungsfehler gemacht haben. Und die waren beide relativ entspannt, so, oh ja, mein letzter Fixierungsfehler, naja, wahrscheinlich war das heute, hat, glaube ich, Thomas gesagt. Und Nikola sagt, oh, ich mache ständig Fixierungsfehler.
Ja, fand ich aber cool. Das ist doch genau der Punkt. Und das ist doch da genau das, was Chefs und Professoren ausstrahlen müssten. Die müssen zeigen, dass sie fehlbar sind und die verlieren dadurch trotzdem keine Größe. Und eher das Gegenteil passiert, ihr Ansehen wächst. Zumindest in meinen Augen.
Ja, was sind denn jetzt eigentlich diese Faktor-Mensch-Probleme, die wir mit reinbringen? Sie haben jetzt 2 Beispiele genannt. Sie haben einmal den Fixierungsfehler genannt, den ganz klassischen Fixierungsfehler und schlechte Vorbereitung. Ist ja auch etwas Menschliches, ne? Zeitdruck, man überschätzt sich, man meint sich nicht besser vorbereiten zu müssen, weil man das ja alles überblickt und weil man jede Komplikation so aus dem Ärmel schüttelt im Management, ist halt eben nicht ganz richtig.
Und dann haben wir sogar noch Nikola nach einem Fixierungsfehler gefragt und der sagte, das macht er wahrscheinlich jeden Tag und auch erstaunlich, je höher die Position ist, desto größer ist das Risiko, dass man auch Fixierungsfehler macht. Das fand ich bemerkenswert. Ja, und es kann eben manchmal sein, dass Leute jünger sind, ein bisschen frischer dabei sind und dann eben eine bessere situative Wahrnehmung haben und ein Problem besser lösen können.
Ja, weil sie noch mehr Stress haben, weil sie alerter sind vielleicht, ne? Und dann tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, eine bessere situative Wahrnehmung haben, die dann vielleicht genau den Unterschied macht.
And then we forget that sometimes we should stop doing things, we should hand over to someone else, even if your colleague is younger or more junior than you, it could be little more fresh than you because you are stressed, you are tired, you did many things at the same time. You ended your interview, your podcast late in the night and you were tired. So for the future, we all should remember that fixation is not good for the patient. And sometimes it should stop early rather than late, which is the best for the patient.
Ja, und das ist bemerkenswert, dass er an den Patienten denkt, dass er ihn in den Fokus rückt, denn genauso muss das sein. Und nachdem er mal das gesagt hat, haben wir auch schnell gemerkt, okay, wir müssen das Interview langsam zu Ende machen. Die beiden armen Ärzte, also sowohl Thomas Riewer als auch Nicola Dismar, waren ja on call, also im Hintergrund und waren noch in der Klinik, als wir mit denen abends aufgenommen haben, wo wir schon entspannt auf dem Sofa gesessen haben.
Also entspannt waren wir nicht. Also ich war jedenfalls alles andere als entspannt.
Ja, aber du hast eine Jogginghose angehabt, Gordon. Und die hatten Kasachs an, ne? Und naja, jedenfalls haben wir dann das Interview auch kurz danach beendet. Und ich glaube, Gordon, wir haben auch alles, glaube ich, jetzt abgearbeitet aus der Leitlinie.
Das haben wir. Ein schönes Schlusswort von Nicola Dismar, genau zu diesem Thema. Und damit beenden wir jetzt diese Interview-Session und gehen zu unserem Abschlusstalk über.
Which is the best for the patient?
So, das war unsere Guideline-Diskussion. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ihr könnt für diese Folge wieder CME-Punkte beantragen. In der Folge haben wir Codewörter untergebracht, die ihr euch hoffentlich notiert habt. Und wenn ihr sie auf unsere Homepage einpflegt, dann könnt ihr auch CME-Punkte bzw. Fortbildungspunkte generieren. Dazu müsst ihr nichts Geringeres machen, als auf unsere Homepage zu gehen. Wie heißt die, Gordon?
www.kinderanästhesie-talk.de.
Ja, wie wir festgestellt haben, äußerst umständlich für englischsprachiges Publikum. Dann geht ihr auf unseren Reiter, geht über CME-Punkte-Fortbildungsstunden auf eine neue Seite, akzeptiert die Datenschutzbestimmungen und dann gebt ihr die beiden Passwörter ein. Dann werdet ihr für die CME-Punkte aufgenommen. Oder ihr macht ein Häkchen und beantragt Fortbildungsbescheinigungen für nichtärztliche Kollegen.
Wenn ihr schon auf unserer Homepage seid, dann geht doch auch mal zu dem Reiter Veranstaltung 2024. Da findet ihr unsere Sammlung an Veranstaltungen mit kinderanästhesiologischem Kontext. Eine Veranstaltung möchte ich hervorheben, nämlich von unseren Freunden, den Pin-Up Docs. Die haben einen notfallmedizinischen Zirkel ins Leben gerufen, HINZ, Hildesheimer Interprofessioneller Notfallmedizinischer Zirkel. Und die haben im August, am 14. August um 18 Uhr, eine super spannende Zoom-Konferenz mit Frau Dr. Mechthild Sinning. Sie ist chirurgische Oberärztin des Kinder- und Jugendkrankenhauses auf der Bult in Hannover und sie berichtet über die Versorgung brandverletzter Kinder. Diese Veranstaltung ist wie gesagt online via Zoom und auf der Homepage findet ihr einen QR-Code, mit dem ihr euch dort kostenfrei anmelden könnt und es gibt sogar CME-Punkte dafür. Abseits dieser Veranstaltung ist jetzt im Sommer, April, Mai, Juni echt eine ganze Menge los in der Kinderanästhesie. Stöbert da mal rum und guckt, was euch interessiert.
Ja, ganz genau, so sieht's aus, Gordon. Es gibt viele Veranstaltungen und gleich nächste Woche ist ja auch die Wacker-Tagung, also die Tagung des wissenschaftlichen Arbeitskreises Kinderanästhesie. Du kannst leider nicht dabei sein.
Genauso wie in Köln, Kinderanästhesie aktuell ist, dann Ende April.
Ja, ganz genau. Was ziehst du auch rum? Naja, gut. Ja.
Life is what's happening while you're busy making other plans, heißt es ja so schön, ne?
Was haben wir auch Kinder?
Wir freuen uns über Ratings, über eure Ratings für unseren Podcast auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört. Da würden wir uns über Sternchen, Finger nach oben, Daumen nach oben, nicht Finger nach oben, würden wir uns sehr freuen.
Und genauso freuen wir uns auch über Kommentare zu dieser Folge, vielleicht auch zu Hinweisen, wie ihr ein Kind einleitet, wenn es ein Neonat oder ein Kleinkind ist, wie ihr die Apnoe-Schock-Oxygenierung macht und so weiter und so fort. Das ist ja wirklich ein spannendes Feld. Also da würde mich wieder der Input von euch interessieren und dich sicherlich auch, Gordon. Und dann können wir das in der nächsten Folge wieder zusammenfassen und diskutieren.
Apropos nächste Folge, Armin, was haben wir geplant?
Ja, wir haben eine fachübergreifende Folge oder wie sagt man denn, eine
interdisziplinäre?
Interdisziplinär, ich weiß nicht genau. Jedenfalls haben wir eine sehr interessante Interviewpartnerin gewonnen und zwar die Dr. Barbara Schmidt, die sich viel mit Hypnose in der Anästhesie beschäftigt hat und eben auch in der Kinderanästhesie. Und mit ihr sprechen wir darüber, wie man Kinder zur OP einlullt.
Ja, total spannend. Das wird auch für mich ein Blick über den Tellerrand. Und vielleicht nehme ich auch den einen oder anderen Trick mit nach Hause ins abendliche Kinderzimmer.
Ja, das wäre natürlich super gut. Das ist ein guter Punkt. Also, stimmt. Ja, ich bin auch gespannt, wie das sein wird. Ich kann dir nur sagen, Gordon, ich habe mich mehrfach mit Barbara unterhalten und es war jedes Mal äußerst faszinierend und nett. Und wir hoffen, dass wir diese Wohlfühlatmosphäre dann auch in eure Wohnzimmer oder Kreissäle oder Joggingrunden bringen.
Ja, Barbara schafft das ganz sicher. Wann wir damit online gehen, können wir jetzt noch nicht sagen. Ihr werdet es einfach sehen, wenn ihr uns folgt auf unseren Instagram und Twitter bzw. X-Accounts. Da halten wir euch auf dem Laufenden. Und irgendwann poppt die Nachricht, neue Folge online bei Apple Podcast oder Spotify auf. Dann freuen wir uns, wenn ihr euch die Folge anhört.
Und deswegen gibt es an dieser Stelle auch nichts anderes mehr zu sagen als
auf Wiederhören.